Trekkäse. Der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode von Trekkäse. In dieser Woche besprechen wir die 9. Episode von Star Trek Picard, Et in Arcadia Ego, Part 1. Und angetreten ist wieder die übliche Truppe in fast voller Stärke. Da ist Frau Dunderklumpen.
Hallo zusammen.
Und Ellen Erdinger.
Hi, cheers, my dear.
TJ hört uns hoffentlich dann zu. Der schleppt immer noch Kisten und Kartons hin und her. An dieser Stelle weiterhin viel Erfolg und bleibt gesund dabei. Dann, was haben wir denn in der letzten Woche so geschaut? Wir hatten ja alle relativ viel Zeit zu Hause. Ey, wie schaut's denn bei dir aus?
Also ich habe vor allem zwei, also auch auf deine Empfehlung hin, Macrocosm, Voyager geguckt. Und dann hatte ich Flesh and Blood, das ist die Voyager-Folge, wo die Hirogen sich von verschiedenen Spezien des Alpha- und Beta-Quadranten sich Hologramme züchten, quasi von Janeway die Technologie mal bekommen haben. Und diese Hologramme werden so schlau für die Hirogen, die machen also die Hirogen ziemlich nieder und dann eben diese... wie halt diese freundlichen Hologramme sich zusammentun und so quasi ihr eigenes Volk sein wollen und dann das Dilemma, in das dann der Holodoc reingesteckt wird. Hat mich dann, als ich die neueste Folge Picard gesehen habe ich gedacht so, ach, das kommt mir ja aus Voyager bekannt vor, was uns heute geboten wird. Aber dazu ja gleich später.
Genau, das sind die Episoden 9 und 10 der 7. Staffel von Voyager. Und die Vorgeschichte dazu ist im Zweiteiler The Killing Game, das Tötungsspiel auf Deutsch, in der 4. Staffel von Voyager. Dann... Britt, was hast du denn so geschaut?
Nichts Star Trek-mäßiges. Ich war die Woche super beschäftigt. Ich frage mich ehrlich gesagt, wo die Leute ihre ganze angebliche Mehrzeit hernehmen. Denn im Homeoffice zu sitzen, beziehungsweise eben nicht so viel rauszugehen, bedeutet für mich nicht gleich, dass ich mehr Zeit habe. Homeoffice heißt Arbeit. Und dann habe ich meine Kurse, die ich jetzt offiziell nicht mehr geben kann, mache ich so gut es geht online weiter. Und dann arbeite ich nebenbei noch im Handel. Dazu muss ich tatsächlich physisch vor Ort sein. Aber mehr Zeit habe ich dadurch nicht. Ja, nichtsdestotrotz habe ich angefangen, auf Netflix Der Brief für den König zu sehen. Eine, Ritter-Jugendserie, kann man vielleicht sagen. Das Buch von Tonke Drack, das ursprüngliche, da gibt's zwei Bände von, habe ich sehr, sehr, sehr geliebt als Kind. Konnte das vorwärts und rückwärts und habe das ganz oft gelesen. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass es jetzt eine Serie geworden ist. Es gab auch schon mal einen Film, also ich empfehle es. So für Jugendliche ist es, glaube ich, ganz nett zu schauen. Und wie gesagt, Netflix-Serie weiß ich nicht so genau, ab wie vielen Jahren die ist, müsste man mal gucken. Aber ich glaube, für so 11-, 12-Jährige ist das, glaube ich, noch nichts. Aber macht Spaß bisher.
Was definitiv auch nichts für Kinder und Jugendliche ist, aber was für euch sonst da draußen eine definitive Einschaltempfehlung ist, ist Designated Survivor. Da habe ich jetzt gerade wieder angefangen, die erste Staffel zu schauen. Gibt es auf Netflix
das war auch die
mit
beste.
Kiefer Sutherland in der Hauptrolle. Ich hoffe, dass ich diesmal durch die zweite Staffel durchkomme. Das letzte Mal beim Original Run bin ich am Anfang der zweiten Staffel ausgestiegen.
Ich kann dir sagen, Mitte, Ende der zweiten Staffel zieht es nochmal richtig gut an. Den ersten Teil der zweiten Staffel musst du leider ein bisschen ausharren. Aber so ab Mitte, Ende lohnt sich dann wieder richtig. Also erste Staffel plus Ende zweiter Staffel ist, glaube ich, das Beste mit gewesen.
Also das gute alte 24-Prinzip zwischendrin muss man einfach mal durchhalten.
Genau.
Und dann gehen wir über zu den News. Das geht auch ganz schnell diese Woche. Zuallererst müssen wir uns noch von letzter Woche korrigieren, denn die Shorttracks, die auf Blu-ray und DVD rauskommen, zumindest in den USA, für Europa immer noch nichts angekündigt, enthalten den Picard-Shorttrack Children of Mars nicht. Alle anderen sind aber dabei.
Leute!
rechte Wahnsinn, ey, du sagst sonst auch immer, dass das mit Logik nichts zu tun hat.
Es ist wirklich nur irgendwelche Lizenzen, irgendwelche Vereinbarungen, irgendwelche Anwälte, die dies und das und jenes, also diese Juristerei dahinter und Geld und was auch immer. Irgendwo verständlich, man möchte, dass Kreative bezahlt werden, aber andererseits, man kennt es, es gab Anfang der 10er Jahre auch von Kreativen aus einige Leute, die diese Lizenzen ziemlich schrecklich finden oder fanden und da Initiativen starteten, mal da offener drüber zu reden, aber es hat nicht so viel geholfen. Es ist sich zum Haare raufen, ja.
Ja. Können wir auch irgendwann mal einen Exkurs machen? Ein Exkurs, den wir erstmal nicht machen werden, ist nach Dortmund. Da sollte ja vom 8. bis zum 10. Mai Star Trek Destination Germany, die Convention, stattfinden. Und das ist jetzt verschoben worden. Neuer Termin ist der 9. bis 11. Oktober. Schauen wir mal.
Ob das was wird.
Ja, schauen wir mal, ob das was.
Die Republika wurde ja auch verschoben in den August. Wir werden mal sehen, ob dem auch ist oder ob die Republika einfach 2020 völlig ausfällt und die Republika 2020 eben die Republika 2021 wird. Wir werden es einfach sehen.
Dann braucht die dritte Staffel Star Trek Discovery wahrscheinlich etwas länger.
Wegen Homeoffice.
Wegen Homeoffice. abgedreht ist es ja schon, aber die Post-Production verzögert sich ein wenig. Britt, du hast dich in das Thema eingelesen.
Ja, So, Anthony, nee, wie war das? Also, Wilson Cruz hat ein Live-Instagram-Session gepostet, die habe ich leider nicht sehen können, aber bei der ist es wohl so gewesen, dass er eben gesagt hat, dass sich das mit Discovery Season 3 wohl alles ein bisschen verzögert. Daraufhin hat sich dann Anthony Rapp in die Kommentarsektion eingeschaltet und hat das da eben auch nochmal bestätigt und meinte, abgedreht worden ist ja alles im Februar. Sie sind jetzt in der Postproduktion. Die meiste Postproduktion findet aktuell von zu Hause statt und dadurch verlangsamt sich der ganze Prozess einfach. Aber sie sind weiterhin dabei, es zu bearbeiten und es wird wahrscheinlich einfach länger dauern. Das ist so das, was wir jetzt wissen.
Genau, eine ganze Zusammenfassung davon findet ihr auch nochmal bei comicbook.com. Den Artikel haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Dann ungewöhnlich früh, ungewöhnlich schnell steigen wir damit in die Folgenbesprechung ein. Und haben diesmal eine schöne, stringente Handlung ohne großartig parallele Orte und auch keinen großen Rückblick am Anfang, sondern werden direkt in die Action geworfen und Agnes mag nicht wirklich fliegen, hat man das Gefühl.
Ja.
Durch stürmische Wellen fliegen, also so normal fliegen ist, glaube ich, kein Problem, oder?
Also man bekommt das Gefühl, dass Agnes Jurati so jemand war, die lieber einfach so auf der Erde geblieben ist. Die ist nicht so wie Picard oder andere, wie man das aus Star Trek kennt, so in die Sterne gezogen hat, sondern sich gedacht hat so, ja, ich kann ja auch auf der Erde bleiben, mich von Ort zu Ort beamen, dort meine Urlaube machen, aber ich muss nicht unbedingt weg, weil Weltraum nervt. Ja.
Dafür, dass das eigentlich eine so kreative Persönlichkeit ist, ich meine, wenn man sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und wie man die entwickelt und quasi versucht eben, ja, künstliche Intelligenz auch zu erschaffen. Dadurch, dass sie so smart und so kreativ ist, dafür ist sie doch ein ziemlich konservativer Homebody, macht es so ein bisschen den Eindruck.
Ja, das muss nicht sich widersprechen, weil man hat sehr oft Leute, die ein bestimmtes Thema haben, sich auf eine bestimmte Sache fokussieren und dann sich in anderen Bereichen Grenzen setzen, weil sie, warum auch immer, wegen Energie oder was auch immer, diese Reizüberflutung nicht haben wollen. Also ich kann das sehr gut verstehen. Mhm. Ja.
Nachdem sie dann am Planeten angekommen waren, ist ein alter Bekannter natürlich auch wieder mit da. Wir haben ihn letzte Woche kurz vor Ende der Episode gesehen, als er sein Schiff enttarnt hat, um auch in den Transwarp-Kanal zu fliegen. Narek greift die La Sirena an und es gibt ein kleines Feuergefecht, wo es dann zwischendrin aussieht, als ob er sterben würde, weil das Schiff schwer beschädigt ist und seine Lebenszeichen sind kaum noch zu entdecken. Und warum erzähle ich das jetzt so in dem Detail? Es ist eigentlich nicht wichtig, dass da Narek das Schiff angegriffen hat, sondern vielmehr das, was denn auf der Brücke passiert ist. Denn Soji will ihn sterben lassen, so nach dem Motto, er hat doch selber Schuld, er hat doch uns angegriffen. Was können wir denn dafür, wenn er jetzt halt abstürzt?
Na, außerdem hat sie ja noch einen Prass auf ihn.
Genau. Und wittert, dass das Ganze nur ein Trick ist. Spoiler, ist es dann auch. Picard sagt aber, hey, es macht aber einen Unterschied, ob man einen Feind im Kampf zerstört oder ob man ihn, ja, frei übersetzt, verwundet verrecken lässt. Und das zeigt auch so recht schön unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema Sterben und wer hat Schuld an was. Was ja später und ich denke mal auch in der nächsten Folge noch sehr, sehr relevant wird, denke ich mal.
Ja, und dann kriegen wir ja die große Überraschung. Also ich saß vorm Monitor und musste also einen Schrei unterdrücken, als dann der Borg-Kubus kam. Und ich, also ja, dann wusste ich ganz genau, Annika tut, was sie tun muss und ist schwer beschäftigt. Wie war denn eure Reaktion? Also es war irgendwie erwartbar, aber ich fand das bombastisch.
Ich fand's nicht erwartbar. Deswegen war ich sehr überrascht und habe mich gefreut.
Doch, also ich fand's erwartbar, sondern dachte, okay, die müssen irgendwann dazukommen. Dass sie so früh gekommen sind, das hat mich ein Stück weit gewundert. Aber was ich interessant fand, war, wie der Kubus auf den Bildschirm kam. Mich wirklich so komplett bildschirmfüllend, wenn wir es bislang immer irgendwo in TNG oder in Voyager hatten, dann hatten wir da irgendwo einen Kubus, so vergrößer nochmal. Oh, es ist ein Borg-Kubus. Roter Alarm.
Und ja gut, bei Dings First Contact hat man das ein bisschen mehr, aber das war Kino und nicht Fernsehen.
Genau.
Oder halt jetzt Streaming.
Und das fand ich halt recht schön, weil es halt so richtig bombastisch halt war und auch die Größenverhältnisse auch nochmal so ganz dezent zurechtgerückt hat, sondern okay, da ist so das Schiff und hier kommt der große, mächtige Borg-Kubus. Und ja, kurz darauf werden sie dann von Space-Orchideen attackiert, was genau, auf mehreren Ebenen interessant ist.
Also ich fand es optisch super gut gelungen. Es war etwas, was man sonst so gut wie nie im Science-Fiction sieht. Es ist wie gerade etwas Florales. Und Florales verbindet man meist mehr mit anderen Dingen. Also florale Motive mit Science-Fiction und synthetischem Leben zu verbinden, auf der Art mit einem Weltraumgefecht, hey, Hut ab, geil. Absolut großartig. Und auch das, was diese Blumen gemacht haben, sprich, die zum Beispiel die La Sirena zu nehmen, in den Blumenkelch zu vereinnahmen, die sämtliche Power auszuschalten und dieses Schiff so mehr oder weniger sanft oder unsanft auf den Planeten zu befördern, während die Blumen dasselbe, aber weniger sanft eben mit dem Borg-Kubus gemacht haben. Also großartig.
Vor allem, was da halt auch bemerkenswert ist, es ist ja etwas sehr Filigranes, etwas, was man aus dem Raumschiff-Design, gerade auch in Star Trek, selten kennt, dass es etwa so feine, dünne Werkstoffe mehr oder minder da eingesetzt werden. Und ist halt auch so ein durchgehendes Theme, was wir ja haben.
Du hast die Orchideen.
Genau.
Dazu vielleicht auch noch mal kurz.
Ja.
Oh. Hier gehen bei mir plötzlich irgendwelche Fenster auf. Hurra. Habt ihr das gehört eben?
Also du hast dich gerade angehört, als ob du dringend Wasser trinken müsstest.
Ich habe eben gerade versucht herauszufinden, weil ich das vergessen hatte zu googeln vor der Aufnahme, was für eine Namensbedeutung der Name Coppelius hat. Und dabei gingen hier eben gerade 17.000 Hintergrundfenster auf, die Musik spielten. Und ich dachte, yeah, hurra. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich eine Verknüpfung gesehen habe auf Twitter, die vielleicht echt überhaupt gar nichts zu bedeuten hat. Aber da hatte einer gesagt, dass die Orchideen, die wir jetzt hier im PK sehen, im Grunde genauso aussehen wie die Blumen, die wir im Vorspann von Discoveries sehen, die ja dann diese Raumschiffe einfangen. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, mind blown, weißt du? Also
nicht nur das, sondern auch aus dem, was später aus der Admonition kommt, diese, wo man diese quasi Astronauten- oder Roboterarme sieht, siehst du ja auch im Discovery-Vorspann. Und du hast genau dieselbe Optik oder sozusagen dieselbe Einstellung mit so einem Astronauten-Roboterarm gesehen in dieser Admonition. Das ist sehr on the nose.
Ja, und es ist ja auch das gleiche, mehr oder minder das gleiche Writer-Team, beziehungsweise die gleichen Producer im Hintergrund. Theoretisch könnte man sich da schon denken, ah, vielleicht haben die sich was bei gedacht. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die so weit im Voraus geplant haben. Das wäre schon sehr mindblown-mäßig. Also ich hatte auf jeden Fall einen Oh mein Gott-Moment.
Also ich habe mich immer gewundert, warum diese Blumen bei Discovery vorkamen. Also das war so, hä? Aber hübsch, ja.
Also, dass man so weit vorausgeplant hat, finde ich eigentlich nicht so abwegig. Denn wir wissen ja, Picard hatte einen sehr, sehr langen Vorlauf, was Storylines anging. Von dem her würde ich mal vermuten, dass das durchaus möglich ist. Und
ja, das wäre schon sehr krass. Ich meine, in Discovery hat das ja jetzt noch keine Rolle gespielt, aber alleine diese Referenz, also Wahnsinn.
Ich habe meine Hypothesen dazu. Ich würde sagen, kommen wir dann dazu, sobald wir an der Stelle von der Folge nämlich ein Stückchen weiter hinten sind. Und denn erstmal haben wir ja noch ein paar Sachen vorne, die erwähnenswert sind.
Ja.
Nachdem sie halt da abgestürzt sind, verfällt Picard in so eine Art Traum und murmelt Sachen vor sich hin, was halt alle anderen so in absolute Alarmstimmung versetzt, wo dann Picard dann erstmal auf die Krankenstation gebracht wird und er wacht dann wieder auf und wurde von Agnes mit so einem, sieht fast aus wie ein TNG-Era-Tricorder, untersucht wird. Und sie stellt halt fest, dass der Tricorder hat halt was entdeckt, aber sie glaubt den Tricorder nicht, weil der so alt ist. Und er sagt dann nur so, nee, der Tricorder funktioniert, würde ich mal sagen. Mhm.
Und was man wissen muss, Jurati, also Dr. Agnes Jurati, wenn man eben das Buch gelesen hat, Last Best Hope, weiß, dass sie auch einen medizinischen Doktortitel hat. Und bevor sie mit Maddox gearbeitet hat, in der Sternflotte eine Ärztin war. Also sie hat auch das entsprechende Background, das zu bewerten.
Die Szene hat mir so gut gefallen, denn als dann Picard sagt, nein, das, was du da siehst, das stimmt schon, dann ist sie wirklich, also wirkt sie wirklich super traurig und kriegt auch irgendwie so Tränen in den Augen und ja, man könnte sich natürlich denken, oh, jetzt halt ich schon wieder, aber ich finde eigentlich, dass das super gespielt ist, weil ich hier wirklich abnehme, dass sie traurig darüber ist, dass Picard sterben wird.
Traurig und ungläubig. So wie sie an vielen Sachen immer so ein bisschen ungläubig ist, wie sie am Anfang ungläubig war, dass es Androiden aus Fleisch und Blut gibt, hat sie auch hier wieder so eine Ungläubigkeit, die ich an anderer Stelle von ihr so ein bisschen vermisse, weil irgendwie O's Vision hat sie irgendwie nie angezweifelt. Oder interpretiere ich da gerade zu viel rein?
Oder ich würde eher sagen, dass sie schon eher wusste, was zum Beispiel mit dem synthetischen Leben ist, aber nicht offen drüber reden wollte, während das von O's Vision ja etwas ist, was damit zu tun hatte, warum sie vielleicht nicht drüber reden wollte und etwas war, das auch irgendwie bestätigend war innerhalb des ganzen, wie soll man sagen, des ganzen Erfahrungskonglomerats von ihr. Dieser Erfahrungsbereich mit, oh, synthetisches Leben wird erst verboten und dann findet sie raus, was eine gewisse Intrige oder ein Plan von Satvash/Talshiyar und das war eher was bestätigen, als es anzuzweifeln. Und ich fand, dass Jurati jetzt am Krankenbett von Picard war halt auch so ein schöner Spiegel zur letzten Folge, wo eben Picard an ihrem Krankenbett lag und sie entsprechend auch etwas schwerere Gespräche geführt haben.
So ein Stück weit Vater-Tochter-Gespräch an manchen Stellen.
Ja,
oder ja, ich halt hatte auch so einen sehr starken, genau, wie wir schon gesagt haben, ich hatte auch sehr einen starken Vater-Tochter-Vibe tatsächlich oder eben Mentor-Mentee, wobei ich ja finde, dass die Beziehung zwischen Jurati und Picard so ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann die schlecht festpinnen, während ich die Beziehung zum Beispiel zwischen Picard und Ruffy ein bisschen besser definiert sehe in der Serie. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass er so alt ist, hat er immer irgendwie so ein bisschen so einen Vater-Vibe, finde ich.
Ja, mir geht das ein bisschen ab. Es liegt aber einfach an meiner persönlichen Konstitution, aber ich kann nachvollziehen, warum Leute das so sehen, ja.
Anschließend trommelt Picard dann die Crew zusammen, um in seiner bekannt nüchternen Art, ja, also übrigens, nur damit ihr es wisst, ich hab eine Krankheit, davon weiß ich schon lange, sie ist akut und ich werde dran sterben. Aber wer mich so behandelt, ob ich sterben will, der soll wissen, dass ich dann extrem angepisst bin. Back to business.
Genau. Also so eine ganz coole Ansage. Leute, behandelt mich nicht wie ein sterbendes, armes Erbendier, wie man das auf Kölsch sagen würde, sondern behandelt mich normal wie immer, ansonsten bin ich sauer. Und es ist auch richtig so, das ist Leute, die leiden, wollen nicht die ganze Zeit behandelt werden wie arme kleine Tuk-Tuks.
Auf der anderen Seite musste ich doch ein bisschen schmunzeln, ob der Wortwahl, denn er sagt ja, I'm a dying man. Und ich so in meinem philosophischen Kopf, genau in dem Moment, ich so, aren't we all dying all the time, weißt du so. Also
ja.
Das kam mir sofort, ich bin am Sterben, sind wir nicht alle immer am Sterben. Also so ein bisschen war diese Wortwahl so, okay. Aber ja, war trotzdem
ein tragic sense of life. Das zieht sich ja durch die gesamte Serie, dieses Memento Mori, dieses Barocke. Weil ich finde, Star Trek Picard hat etwas unheimlich Barockes. Sei es durch das Bildgewaltige, aber auch dieses Memento Mori Motiv, also dieses Gedenke der Toten oder Gedenke, dass es Tote gibt. Und auch ein sehr typisches barockes Motiv ist die sogenannte Vanitas. Also, dass etwas sehr umsonst ist, dass etwas eitel ist. Und man hat eben auch immer wieder Situationen, wo man merkt, zum Beispiel Picards Verhalten ist mittlerweile eitel geworden. Nicht im Sinne von nur Arroganz, sondern auch ist etwas, das verfliegt, etwas, das nicht mehr wichtig ist, etwas, das keinen Bestand hat. Auch zum Beispiel seine Rettungsaktion bei den Romulanern wurde ja irgendwann vereitelt und war irgendwann eitel. Und also die gesamte Serie ist so, oh my God, hitting me with a baroque.
Ja, und ich meine, es passt ja natürlich hier auch wieder zum Folgentitel. Wir hatten ja schon über die Referenz auch zu dem Bild gesprochen. Und
genau.
Was hier auch noch sehr, sehr spannend ist, da werden wir, glaube ich, am Ende der Geschichte noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, aber das passt hier gerade jetzt so schön, weil du es erwähnt hast, diese Eitelkeit oder, sagen wir mal, Hybris, die Picard ja doch am Anfang vorgeworfen wird. Ich habe ja gedacht, jetzt haben wir eine Entwicklung gesehen und Picard besinnt sich zurück auf alte Werte und versteht, da, was er falsch gemacht hat, ja. Und dann haben wir am Anfang wieder diese Szene mit, ich kann euch retten, ich werde mit der Föderation reden, ich mache mich zu eurem Spokesman und so weiter. Und ich dachte, das ist genau die gleiche Situation, die wir mit den Romulanern hatten. Ha, genau die gleiche Situation. Nur eben mit dem Synth.
Dieser romulanische Ex-Senator ihm vorgeworfen hat, gesagt hat, ja, dann standst du so groß mit einer bewegenden Rede, alter Mann. Ich hab dir sogar geglaubt und jetzt stehst du hier wie so ein Betrüger. Was soll der Scheiß?
Ja, und das bedeutet natürlich nicht, dass vielleicht dieses Mal mit seiner zweiten Chance Picard tatsächlich nicht aufgeben wird. Aber trotzdem ist die Tatsache, dass er immer noch denkt, er kann das, ja. Er ist der große Retter. Allein, also das ist wieder diese Hybris, die ihm ja auch von der Admiralin vorgeworfen wird. Und es ist ganz, ganz schwierig. Es würde dann ein Redemption-Arc sein, wenn er eine zweite Chance bekäme und diese dann tatsächlich durchziehen würde. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was wir hier zu sehen kriegen werden. Ja, seid ihr alle platt? Oder habe ich gerade keine Verbindung mehr?
Aber es war richtig.
Doch, okay.
Es war völlig richtig.
Ja. Das ist ein kurzer Vorgriff. Gehen wir weiter, Marcel.
Genau, gehen wir weiter. Sie wollen eigentlich nach, wie Ruffy es nennt, Synthville aufbrechen.
Ja.
Und als sie halt dann aus dem Schiff raussteigen, sehen sie, oh, da sind Rauchschwaden, das wird wohl der Kubus sein. Wir müssen Hugh helfen.
Oh. Und ich so, oh, so süß.
Wieder das Helfersyndrom von Picard, aber zu Recht.
Ja, und Elnor übrigens auch.
Ja.
Ja.
Und gut, dann machen sie sich halt auf den Weg zum Kubus, sagen halt, oh, ja, der fliegt nirgendwo mehr hin. Als sie so über den Hügel kommen und halt sehen, wie hart der Kubus aufgeschlagen ist. An Bord vom Kubus sind dann noch ein paar XBs am Leben, die Picard halt erkennen oder halt vielmehr Locutus erkennen. Woraufhin Picard sichtbar verängstigt ist. Nee, ich bin kein Borg.
Zurücknimmt und so, nein, ich bin nicht Locutus, ja. Geh weg.
Und dann kommt Elnor, Picard, du bist am Leben, ach, ist das schön.
Und umarmt ihn. Also Elnor ist ein großer Knuddler. Der hätte jetzt
heutzutage
auf der Erde ein Problem. Aber ich finde das ganz süß, dieser süße, kleine, schnuckelige Knuddel-Elnor. Ganz toll.
Anstatt dass er halt Hugh wieder sieht, sieht er halt Seven wieder, die ihre übliche, ihren üblichen Sarkasmus aufgelegt hat. So, ja, bist du hier, um aufzuräumen oder machst du nur Dreck? So nach dem Motto.
Während sie gerade noch so ein paar Körper...
hier sind noch ein paar so Romulaner, weg damit.
Ja, so man noch mal so runterstürzt so nebenher und sie so auf dieser Anhöhe steht und Picard erstmal freundlich anblafft. Das war ein großartiger Auftritt.
Ja. Dann haben wir halt einen Schnitt. Allgemein muss man sagen, so langsam bislang alles in Picard erzählt wurde, hat man sich hier verkniffen, irgendwie den kilometerlangen Marsch auszubreiten und ewige Nacherzählungen an Bord des Kubus zu zeigen. Das hat man alles weggelassen. Das war an der Stelle sehr schön kompakt, denn nach dem Schnitt geht's dann halt direkt weiter, dass halt Picard meint, ja, also dass jemand wie Hugh so gewalttätig wird, dafür müssen sie ihn verdammt lange, verdammt stark gedemütigt haben.
Ja, genau, weil also gewalttätig haben wir zwar nicht onscreen gesehen, aber Hugh hat ja offen quasi mit Rebellion laut nachgedacht und eben auch zu sagen, dann reißen wir halt diesen verdammten Würfel an uns und das hätte auch natürlich Gewalt mit beinhaltet, was Hugh eigentlich sonst nie gern gemacht hat, weil er, wie gesagt, also sonst eine sehr sanfte Seele ist und sehr empathisch.
Ja, das ist dieses, man reizt ihn bis aufs Blut und irgendwann ist genug und dann ist aber auch wirklich, ja.
Irgendwann läuft das Fass über.
Ja.
Und dann zur Verabschiedung sagt Seven dann auch so, ja, hier, geh wieder die Galaxie retten, aber halt nicht so im Sinne von, du denkst, dass du die Galaxie retten kannst, sondern tu's bitte wirklich. Also eher so positiv und er sagt so, nee, das ist jetzt dein Job.
Ja, und wir kriegen ja noch eine Kleinigkeit, nämlich Long-Range-Scanner.
Genau.
Gott sei Dank. Und Ruffy und Rios scannen mal und entdecken. Wie viel? 270? 207?
Ich krieg 218.
218,
okay.
Aber wir müssen uns nur um die ersten 109 kümmern.
Sarkasmus Ende. Ja, ja.
Genau, und dann machen sie sich halt auf den Weg nach, wie es dann richtig heißt, Coppelius Station.
Ja, und das war, also der Planet Coppelius ist schon auch wie so ein sehr programmatischer, so Nomen est Omen Geschichte, weil Coppelius ist der Name eines Magiers oder Bastlers in der komischen Ballett namens Coppelia, der eben eine Tänzerin herstellt, die innerhalb dieses Balletts halt für Aufruhr sorgt und diverse kleine witzige amoröse Dramen sorgt und eben dass dieser Dr. Coppelius, dieser Gelehrte, auch teils magische Mensch, also Magie und Technologie ergeben sich ja irgendwann sowieso und das ist also schon so ein Vorzeichen von wer uns dann halt auch begegnet unten, also in Coppelia Station. Also das ist, um jetzt mal ein bisschen vorwegzugreifen, wir kommen ja da an, Synthville, und haben also fast wie so eine Hippie-Kommune diese verschiedenen Zwillingspärchen von verschiedenen Synth-Wesen, also Individuen in drapey Costumes, gerne viel Haut zeigen. Und das ist halt auch wieder dieses Arkadien, diese Arkadien-Motiv von einem goldenen Zeitalter, goldenes Licht, es geht einem gut, es ist was Paradiesisches dabei. Goldene Augen, es hat was
goldene von Haut.
Erfüllung und also diese ganzen Arkadien, Motive überschlagen sich, die also in der Renaissance wie im Barockzeitalter besonders beliebt waren. Also wir werden von Barockheit nochmal erschlagen.
Ich möchte hier noch kurz einhaken. Ja, Coppelius kenne ich auch aus dem Ballett. Vielleicht auch eine Referenz auf den Sandmann, man weiß es nicht, E.T.A. Hoffmann. Ich würde es ja zumindest, der
basiert
ja auch eben auf dem Ballett. Genau, aber ich würde halt Chabon oder ich weiß es immer noch nicht.
Hat er gesagt.
Ich werde es auch nie mehr wissen. Genau, würde ich ihm nämlich eher zutrauen, dass er wahrscheinlich eher auf den Sandmann verweist als auf das Ballett, aber nichtsdestotrotz.
Aber er hat auf E.T.A. Hoffmann hat er angesprochen. Ich habe euch, er hat in so einem Question and Answer genau auch gemeint, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, genau, E.T.H. Hoffmann hat er sich drauf bezogen und sagte so, boah, ist sowieso der Beste und da ist eben auch diese Referenz, während bei mir das Ballett halt näher ist.
Ja, ja. Also ich habe den Sandmann gefühlt mindestens 10-mal gelesen, weil ich das für die Prüfungsvorbereitung gebraucht habe. Und irgendwann wird es einfach nur, es hört nicht auf, verstörend zu sein. Dieses ganze Buch ist eine ziemlich verstörende Geschichte. Aber was ich eigentlich dazu sagen wollte, war, dass Coppelius eben in der Namensbedeutung bedeutet Becher, Augenhöhle oder Schmelztiegel. Also auch das natürlich wieder Begriffe. Ich finde es so schön. Ich kann ja kein Latein, aber wenn man dann immer nachschaut, dann hat man so, es könnte heißen das, das oder das. Und die drei Sachen bedeuten auch drei völlig unterschiedliche Dinge. Aber such dir eins aus. Also super. Also ja, die drei Begriffe sind aufgetaucht und ich dachte so, Auge oder Schmelztiegel passt ja auch irgendwie ganz gut hier in unsere Interpretation. Ja, das nochmal als kurze Erwähnung. Nachdem ich jetzt also gelernt habe, bei Shabin müssen Namen gegoogelt werden. Das ist wichtig.
Ja, was auch gut ist. Also ich mag das sehr gerne, diese Intertextualität. Das hilft auch so, die eigene Bildung wieder am Laufen zu halten und sich wieder mit Dingen zu befassen, die wir mal im Studium oder die wir mal in der Schule hatten. Ganz toll.
Ja.
Alles Dinge, die ich verdrängt habe. Also auf ein paar. Mein Abi-Zeugnis sagt zwar, dass ich Latein kann, aber das ist sehr lange her.
Marcel, das hättest du jetzt nicht erwähnen dürfen. Alle Lateinfragen gingen in Zukunft an dich.
Ja. Aber zum Beispiel auch dieser Titel hier, ich habe es jetzt auch im Wikipedia-Artikel, weil dieses Et in Arcadia Ego kann heißen, selbst in Arkadien gibt es mich, also sozusagen als sterbenden Menschen, Picard, oder auch in Arkadien bin ich, oder auch ich war in Arkadien. Also dieses Paradies, dieses goldene Zeitalter, diese Erfüllung, in diesem Schmelztiegel, in dieser Tasse, ja, in diesem Coppelius Cop, ist ja, das englische Wort Cop kommt ja wohl auch dann daher. Und da hat man eben auch zwei sterbende alte Männer in dieser Handlung drin, also Picard und eben später auch einen AI Sohn, einen der leiblichen Sohn von dem Sohn, der Data Noonien gebaut Song. Hat, Noonien Sohn, mhm, genau. Und von dem bekam ich auch andere Vibes, aber das erzähle ich jetzt gleich später. Aber der sich selbst auch so einen Golem baut, also ja.
Genau, so bekommen wir.
Apropos Sterbemotiv, das sind ja nicht nur die zwei alten Männer oder der eine alte Mann eigentlich, sondern wir haben ja das ganze Sterbemotiv auch hier mit den Synth. Also das ist ja das, was am Ende auch eben diskutiert wird, dieses, ihr löscht uns aus, wir löschen euch aus, wir wollen nicht sterben, ihr bringt uns zum Sterben etc. Also das zieht sich ja hier durch die ganze Handlung und kulminiert jetzt eben in diesem Staffelfinale.
Und wir kommen ja gleich zu dieser Admonition noch dazu und wir wurden ja bestätigt, Mindmeld ist eine Kulturtechnik. Das haben wir letzte Woche schon gesagt. Und was ist? Wir wurden darin bestätigt. Es sind nicht nur vulkanische Individuen, die das können, sondern auch andere, wenn sie es sich denn beibringen.
Genau, bevor wir dahin kommen, möchte ich noch eine Sache ansprechen, denn diese ganze Siedlung wird ja von Zwillingspaaren verschiedenster Größe, Couleur und Perfektionsgrad bewohnt, denn man sieht bei allen unterschiedlich starkes Data-Androiden-Make-up. Bei manchen sieht man es sehr, sehr deutlich, wie beispielsweise bei Sutra, die Schwester von Jana.
Also die eben an der Hautfarbe, also die eine andere, die eine für uns nicht menschlich erscheinende Hautfarbe hat, sagen wir es mal so.
Genau.
Oder eine, die sich ganz zu viel Highlighter auf den ganzen Körper gegeben hat.
Und das sehen wir halt in unterschiedlicher Ausprägung und das zeigt halt auch so ein Stück weit den, dass es ein langer Prozess der Perfektionierung war.
Da will ich bitte einhaken, denn da habe ich tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht in einer stillen Stunde. Ist das, was wir hier zu sehen bekommen, tatsächlich eine Entwicklung, also ein Prozess von, ich habe mit dem und dem Zwillingspaar angefangen und habe mich nach oben entwickelt hin zu dem, was wir jetzt als Perfektion, nämlich als menschlich ansehen, so wie Sochi, oder ist es, das ist nämlich meine Vermutung, ein I don't give a fuck, weil alle sind irgendwie gleich schön und ich muss nicht aussehen wie ein Mensch, weil ich bin kein Mensch und ich bin ja auch nicht in einer Zivilisation von Menschen. Das heißt, wenn mir goldene Haut gefällt, dann mache ich halt goldene Haut. Oder wenn mir grüne Haut gefällt, dann habe ich halt grüne Haut. Scheißegal. Also, dass es hier nicht darum geht, perfekt zu imitieren, sodass Sochi quasi an der Spitze
von Perfektion.
Ja, genau, an der Spitze einer Entwicklung steht, was man ja denken könnte, sondern dass es hier eben egal ist. Und natürlich kann es damit zusammenhängen, dass mal mehr oder mal weniger Data eingeflossen ist in die Geschichte. Aber ich empfinde das eher so, oder das war meine Vermutung, dass es hier eben tatsächlich egal ist und dass wir vorsichtig sein müssen, hier eben diese menschliche Werteskala anzulegen und zu sagen, perfekt ist Sochi, Anfang nicht perfekt ist zum Beispiel Sutra oder so.
Ich meine es im Sinne von perfekt in, was sieht am ehesten aus wie ein Mensch?
Ja, das ist mir schon klar, dass du das meinst, aber vorsichtig sein muss.
Welchen Maßstab für Perfektion lege ich denn überhaupt an? Genau.
Weil ich finde inhaltlich, also jetzt von der Art und Weise, wie zum Beispiel jetzt, ach, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt, wie hieß sie denn mit dem blauen Vogel im Auge?
Ja, also zum Beispiel sie. Die Saga.
Ah, danke schön, Saga. Ach, richtig. Und dann habe ich noch gedacht, wunderbar, Saga heißt nämlich auf Schwedisch, Sorga heißt Märchen.
Ja, genau.
Aber das
und
ist
du
vielleicht
weißt,
reiner Zufall.
Nee, ist es nicht. Ist
nee,
es nicht,
okay.
Weil was bedeuten Data und Lore?
Ja, richtig, natürlich.
Und dann hat man, und der Bruder von Beautiful Flower, der ja verstorben ist, heißt Mythos. Sutra ist auch, also es sind alles
richtig,
Namen.
Richtig, Sutra ja auch, die genau, genau.
Irgendwie meistens, außer sie wählen andere Namen, das sind Namen, die irgendwas mit Informationsweitergabe zu tun haben. Sei es, ob es jetzt eher was Faktisches ist, wie bei Data, oder Lore im Sinne etwas eines so Verklärendes oder eher mit Emotionen verhaftendere Weitergabe von Daten und Zusammenhängen über Kulturen, Erleben und so weiter. Also es ist diese, man könnte quasi sagen, diese Namen haben alle was mit Kulturweitergabe zu tun.
Ja, ja. Was ich übrigens auch sehr schön fand, das wusste ich tatsächlich nicht. Also ich wusste ja, dass Sutra, natürlich ganz bekannt eben für mich als Laien Kama-Sutra, ja, genau. Ich wusste, dass Sutra Lehrsätze sind, also das war mir schon klar. Was ich aber nicht wusste, war, dass wohl die Direktübersetzung von Sutra aus dem Sanskrit Kette bedeutet, Faden oder Kette. Ich meine, apropos DNA und so, also das ergibt da hier nochmal, macht nochmal eine andere Ebene auf. Aber ich weiß immer nicht, ob wir zu viel reininterpretieren, aber ich denke immer, nee. Bei Sheppen kann man nicht zu viel reininterpretieren. Oder Chabon, genau. Ja, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war nämlich, dass sie optisch, also die Saga, dass sie optisch nicht perfekt aussieht, sagen wir es jetzt mal so, aber natürlich von der mentalen, von der Mentalität, von der Intelligenz her und so weiter, auch nicht, also weniger intelligent oder schlechter oder so wirkt als alle anderen. Also ich glaube, die sind quasi innen alle gleich und sehen halt nur außen anders aus. Also dass da auch keine Abstufung quasi ist in der Entwicklung.
Na, ob die innerlich alle gleich sind, möchte ich
Also von der Intelligenz und so weiter her, von den Voraussetzungen, das meine ich.
Ja,
wie sich dann entwickelt haben, ist vielleicht unterschiedlich, klar.
Weil, okay. Also Was ich mir da so gedacht habe, dann relativ zügig so, die ist relativ.
Ja. Das war mit so lange Pause. Ich dachte, kann es nicht gewesen sein.
Irgendwas stimmt hier nicht. Auch halt wie Sung auftritt, Altan Inigo Sung stellt sich als Mad Scientist vor, hat dann als Abkürzung AI Sung, das war ein Inside-Joke, den Brent Spiner gemacht hat, so hey, wäre doch lustig, wenn der als Initialen AI hätte.
Ja, und das bitte nochmal erklären für die Leute, die es nicht verstehen.
Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, also das, was im Deutschen KI nennen, heißt im Englischen AI.
AI, ja. Genau.
So sein Kürzel ist quasi genau. Genau. Sehr schön, dass, ja.
Künstliche Intelligenz Sung, gespielt von Brent Spiner und optisch.
In der übrigens sechsten Inkarnation jetzt eines Sungs. Also der spielt ja auf dem Bildschirm immer wieder seine ganzen unterschiedlichen Sung-Charaktere.
Warte mal, Data, Before, Lore, Nunium, Sung. Ja, ist der sechste.
Und noch der aus Enterprise.
Ja,
das war ja, für mich war das so ein Abschluss von dem, was ich in Enterprise gesehen habe, wie nachdem es mit den Augments, also den genetisch veränderten Menschen, nicht funktioniert hat für Sung damals.
Und er auch damals ein Geächteter war.
Ja, genau, damals im 22. Jahrhundert ist das jetzt im Ende 24. anbrechende 25. Jahrhundert. Also er ja auch noch sagte, wie er im Gefängnis war und oder wie zu sich gegangen ist und sagte, oh, vielleicht soll ich das mit der Genetik mal lassen. Was ist mit Cybernetics? Und ja, also da werden so viele verschiedene Verbindungen geschlagen zu anderem Track. Ich liebe es.
Und auch, dass er sich halt als Mad Scientist vorstellt, was halt auch, was ja Arik Sung in Enterprise ja auch war.
Ja, und ist halt auch so ein klassischer Sci-Fi-Trope natürlich auch. Mad Scientist ist in der Regel auch irgendwann der Bösewicht übrigens, meistens. Ja.
Und genau, also wir lernen halt, dass die dann anschließend Mindmeld ist. Ist eine Kulturtechnik und Sutra hat sich das selber beigebracht, weil sie irgendwie ewig langes Zeug von Surak gelesen hat und so weiter und so fort und hat dann die Theorie, ja, hey, vielleicht ist diese Vision oder diese Admonition, vielleicht ist die ja gar nicht für organische Gehirne bestimmt gewesen, sondern für unsere Gehirne bestimmt gewesen. Macht dann halt ein Mindmeld und wir sehen halt in quasi das Ganze in Anführungsstrichen Zeitlupe und sehen halt, was halt passiert. Und siehe da, das Ganze ist halt keine Warnung für die Menschen, sondern mehr so eine Warnung für die Synths, so hey, die Organischen, die sind kacke.
Ja, nicht ganz, sondern das ist mehr eine Einladung, wie ja. Sutra das auch sagt, weil das, was wir letzte Woche auch mit Textcontainer, mit Miko noch besprochen haben, diese Dune-Referenz, die kam mir nochmal richtig direkt drauf gebuttert, nochmal drauf, hier jetzt nochmal, wer noch alle 6 Bände von Frank Herbert von der Dune-Saga lesen will, ich verrate jetzt so einen kleinen Twist-Detail, und zwar wird angedeutet, dass es wohl irgendwelche Entitäten jenseits dieser Realitäten des Weltraums gibt, die wohl synthetisch sind, die sich hinter einem Netz, einem Gitter verbergen. Die werden Marty und Daniel genannt. Später stellt sich raus, ja, das sind sehr weit entwickelte synthetische Wesen, die schon mal die Menschen belästigt haben, eine lange Geschichte haben und lange sozusagen verbannt worden sind, darauf warten, wieder zurückzuschlagen, und ja, das war wieder genau dasselbe, und ich dachte so, wie schön, dass ihr dieses Motiv genommen habt. Ja, also jetzt nicht ironisch gemeint, sondern ich fand das schön.
Ja, aber das ist ja auch so ein Motiv, das du ja in ganz vielem auch findest. Also wenn du jetzt zum Beispiel, es ist jetzt eine Komödie, aber wenn du so an Men in Black denkst oder so, also hier so, ja, wo dann so das Fach aufgemacht wird und in dem Fach ist eine ganze Welt und wir sind quasi in der Position der Beobachtenden, also dass du also nicht weißt, dass du im Grunde beobachtet wirst und nur ein kleiner Tropfen in einem riesen Meer bist. Also das steckt da ja alles so ein bisschen drin auch.
Das hast du, aber das, ich meine das spezifisch mit synthetischen Lebensformen, die außerhalb, okay, weil die ja auch sagen, wir sind so eine Art zusammen, so eine Art andere Föderation dieser synthetischen Lebensform. Das ist eine andere Sache, als das in Man in Black. Zwar ähnlich, aber da geht es tatsächlich eben um diese synthetischen Lebensformen, die fast wie so eine Art synthetischen Cthulhu, die alten Götter darauf warten, zurückzukommen. Ja.
Das Problem, das ich so ein bisschen habe, war, dass ich diese Vorhersehung oder diese Nachricht, die sie da eben bekommen, tatsächlich auch als Kriegserklärung sehe. Also ja, natürlich ist es eine. Genau, also, und das macht es für mich ein bisschen schwierig.
Ja, denn das man ist sollte ja auch meinen, bei Dune so.
Ja. Okay, ich habe Dune, ich kenne nur die Verfilmungen. Und die sind, glaube ich, über Band 1 oder und 2 ja, nicht weiter hinausgekommen.
Band 3. Ja. Und es ist so, okay, also da gibt's die besten Teile von Dune wurden noch nicht verfilmt. Und für mich sind die ersten 3 Bände. Teil 4 ist so ein Zwischenstück, ist so ein erzählerisches Gelenk quasi, aber für mich geht die Dune-Erzählung erst bei Band 5 und 6 los. Und dann wird es
ja
auch
viel schlimmer
spannend.
Das ist ja noch viel schlimmer, als wenn mir einer sagt, es wird erst ab Staffel 2 gut mit der Serie, weil 4 Bände, das ist ganz schön viel zu lesen, bevor man dann zum Highlight kommt der Serie.
Also man könnte, wenn man wollte, sich die Zusammenfassung durchlesen, aber es ist trotzdem schön, sich alles durchzulesen, und es ist es wert, aber die richtige Kulmination ist halt, ja. Alle, die Bock haben, während dieser heutigen Zeiten und tatsächlich auch mehr Zeit haben, lest doch mal den Dune-Zyklus original, den von Frank Herbert. Es gab hinterher, hat sein Sohn Brian Herbert zusammen mit Kevin J. Anderson noch apokryphische Bücher geschrieben, schreibt er wahrscheinlich noch in verschiedenen Zeitaltern dieses Universums, aber die ersten 6 Bände von Herbert selbst wirklich lohnenswert und großartig.
Mhm. Übrigens erklärt das natürlich auch, wenn diese Nachricht ursprünglich natürlich für synthetische Gehirne gedacht war, warum die Romulaner alle wahnsinnig, also zum Großteil wahnsinnig geworden sind.
Ja, weil das halt nicht so wie sie gedacht war und dadurch diese Bedrohung da drin natürlich gesehen haben.
Ja, beziehungsweise es hat halt ihr Gehirn in irgendeiner Form völlig überwältigt und überflutet, genau.
Genau.
Und
wir haben übrigens nicht nur einen weiteren Sung, den wir kennenlernen, sondern auch einen Spot 2. Fand ich sehr toll. Also die Katze von Data in 2 quasi.
Die war übrigens als synthetische Katze ja ziemlich knuddeliges, dickes Chongi-Kätzchen. Sehr süß. Sehr süß.
Wie Spot 1 halt quasi.
Ja, eben. Ja. Halt sehr.
Bringt
sehr
nur weniger auf Tische drauf.
Ja, ein bisschen, etwas besser benehmend, ja.
Ich finde sehr spannend, dass Sutra übrigens ein so interessiert ist an der vulkanischen Kultur, wie sie hat sich ja eben auch das Mindbelt beigebracht, denn die vulkanische Kultur ist ja doch vermeintlich friedliebend. Also es gibt natürlich auch Extreme, wie in jeder Kultur, aber zumindest ist ein Leitfaden der Vulkan ja doch Frieden. Und das ist ja so gar nicht das, was Sutra verfolgt.
Also ich denke mal, sie ist fasziniert von den Vulkaniern, weil sie halt sehr, sehr stark von Logik getrieben sind. Und das ist halt natürlich
für organische Lebewesen selten.
Genau, für organische Leben.
Ich war übrigens, ich frage mich auch ehrlich gesagt, was denn jetzt diese Thins jetzt eigentlich fühlen, denn das wollte ich vorhin noch sagen, das möchte ich jetzt sagen, sonst wird es nämlich zu spät dafür, wenn wir jetzt weitergehen in der Story.
Kannst du den Block noch mal gerade wiederholen, du bist gerade längere Zeit weg gewesen.
Ich habe gesagt, ich frage mich auch, was diese synthetischen Lebensformen eigentlich fühlen, beziehungsweise wie es mit Gefühlen aussieht. Wir hatten bei Data immer das Problem, Gefühle, Gefühlschip etc., denn als sie da ankommen und Picard treffen, geht Saga ja auf ihn zu und sagt, I'm surprisingly moved. Ja, also ich bin überraschend gerührt davon. Das setzt ja voraus, dass sie zumindest selber Gefühle für sich definiert. Das finde ich auch nochmal einen interessanten Aspekt hier, damit hätte ich nicht gerechnet. Inwiefern das hier auch eine Rolle spielt mit den Synths.
Ja, vor allem halt auch Gefühle erlebt, die sie selber vorher noch nicht erlebt hatten. Also warum sie erlebt, ist klar, weil ich meine, hey,
ja, dass sie überhaupt erleben kann. Data konnte sie nicht erleben. Data brauchte dann später erst einen Gefühlschip. Also offensichtlich ist das für die kein Problem.
Aber sie sind ja organisch.
Naja, aber ich hatte das so verstanden, dass das Innere mehr oder minder Synth ist, also, und dass nur das Äußere organisch ist. So hatte ich das verstanden gehabt. Dass sie also so wie so eine Art.
Ich mit den Gefühlen nicht so ausschlaggebend, weil du hattest schon allein auch mit Datas Mutter, die ja auch so ein Zung-Android war und Gefühle hatte. Also mit den Gefühlen.
Aber die ist ja daran eingegangen.
Aber das war Lal. Nicht die Mutter von Data, die.
Aber war die zwischendurch auch? Ist so lange her, dass ich die Folge gesehen habe.
Die ist an einem Unfall.
Aber die hatte doch auch. Schon, ja, aber die hatte die nicht zwischendrin auch so eine Art kurzer Shutdown, als sie überwältigt war von Gefühlen, hatten wir dann
nicht
auch
gesehen? Nee, da ging es um was anderes. Da ging es darum, dass sie einen Unfall hatte. Und dann wollte Data sie davor bewahren, ihr zu sagen, dass sie kein Mensch ist, sondern eine synthetische.
Ah, okay. Dann hatte ich das.
Und das mit den Gefühlen sehe ich nicht so stark, sondern eher, dass sie so überwältigt ist, dass sie sieht, wie organische Menschen altern und wie dann ihre Erfahrungen, ihr ganzes Leben sich im Gesicht abzeichnen kann, während das nicht bei synthetischen Wesen bisher so ist.
Also ich verstehe schon, woher das kommt. Die Tatsache allein, dass sie Gefühle haben, das fand ich überraschend. Denn von Data hätte ich nicht damit gerechnet.
Das hat mich jetzt nicht überrascht, weil ich halt ja weiß, ja, ist ja verschieden, klar.
Okay, jetzt können wir weiter.
Genau, was dann halt noch passiert, direkt nach der Vision, da wird dann halt Narek angeschleppt, denn der hat den Absturz auch überlebt. Und der wird dann halt erstmal inhaftiert direkt. Und da versucht er dann wieder seine Spielchen zu spielen. Also er sagt so, hey, ich bin durstig und mir geht so scheiße, gib mir meinen Rucksack. Und halt die Saga halt dann auch so, ja, ich guck mir an, die Reaktionen sagen, dass er nicht lügt. Okay, ich will's dir geben. Und dann halt so, der spielt nur mit dir, lass das.
Ja, genau, ja, Soji kommt an und
fährt er ja wirklich auch richtig sauer dazwischen. Ja, ja, genau. Und also das meine ich nämlich auch mit Sorga, die ist schon eine sehr, also die wird als sehr naiv gezeichnet, was natürlich aber auch daran liegt, dass sie ja sehr geschützt aufgewachsen ist in diesem Umfeld.
Ja eben, die ist in diesem geschützten Umfeld groß geworden und kennt halt noch nicht so Unehrlichkeit und Manipulation.
Ja, genau.
Und Narek ist ja ein Meister der Manipulation und da gibt's dann auch noch so ein kurzes Gespräch, so, ja, was für ein zerrüttetes und bemitleidenswertes Ding du doch bist. Und
vor allem, also bitte, wir dürfen jetzt nicht darüber hinweggehen, dass dieser berühmte Dialog, ja, es ist doch Star Wars, nicht Star Trek,
ja.
Dieses I love you,
ich glaube, das war aber Zufall.
Nein, das war nicht Zufall, das war sowas von nicht Zufall. Das war einfach auch, um das umzudrehen, dass eine Frau das zu einem coolen Kerl sagt, sondern dass dieser abgerockte, manipulative Arschloch Narek eben so dieses I love you und dann halt die Soji sagt I know und dann nochmal einen draufsetzt und es eben nicht so ein Herzschmerzding ist wie bei Han Solo und Leia. Das war nicht zufällig.
Also ich wollte jetzt nicht absichtlich darüber hinweggehen. Ich kannte diese Referenz schlicht und ergreifend nicht.
Ah, okay.
Aber du hast Star Wars gesehen. Schon länger her wahrscheinlich.
Ich habe mal.
Also die also vier bis sechs.
Also ich habe mal einen Film mir widerwärtig angeschaut, weil das ist absolut nicht meins.
Okay,
ich bin
klar,
mit Star Wars nie warm geworden.
Nicht schlimm, aber ich wollte es halt für die Zuhörenden erwähnt haben, dass und ich habe es toll gefunden.
Glaubst du oder glaubt ihr, das war nämlich auch was ich mich bei diesem Gespräch gefragt habe, glaubt ihr, dass Narek tatsächlich Soji liebt? Ich glaube nämlich tatsächlich.
In einer beschwindenden, twisted Art, ja.
Ja, genau. Genau so denke ich nämlich auch. Ich glaube nämlich in dem Moment, wo er gesagt hat, I love you.
In einer twisted Art auf jeden Fall.
Genau, glaube ich nämlich tatsächlich, dass er wirklich daran glaubt, dass er sie liebt. Das glaube ich tatsächlich. Aber natürlich gelernt hat, diese Sachen für sich und in Bezug auf andere zu manipulieren. Also das ist sehr, sehr, da musste ich wieder sehr, sehr an Garak denken, der ja da auch so ein bisschen so.
Genau, das ist diese romanische oder auch kardassianische Mentalität, dieses Compartmentalization, ich weiß immer noch nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber das ist genau
ich glaube, das heißt auf Deutsch
diese Mentalisierung drin, wo er natürlich einerseits diese Gefühle in sich zulässt und im anderen Teil von sich weiß, dass er gleichzeitig sie umbringen muss oder halt die synthetischen Leute umbringen muss, aber weil er das eben abschotten kann voneinander, können diese Gefühle gleichzeitig stattfinden.
Ja, und dass er es aber auch eben benutzen kann, um andere zu manipulieren und sich selber aber auch zu manipulieren. Also da ist es schon so ein bisschen so, man weiß immer nicht, soll man ihn hassen oder soll er einem leid tun? Und sehr schön fand ich auch das Ende dieses Dialoges, wo er dann eben sagt, und wir werden quasi alles Lebende auf diesem Planeten auslöschen. Und dann so, even you, my love. Und dieses my love am Ende, wo ich so dachte, so,
oh,
so. Ja.
Ja, das
aber das passt so schön.
Draufgebuttert und es war ja schon, hat Soji das für uns ja übernommen, zu sagen, ja, ich weiß, dass du mich liebst und ich finde dich bemitleidenswert und gleichzeitig verabscheue ich mich selbst dafür, dich zu bemitleiden. Also die hat quasi die Position von Betrachtenden, vom Publikum eingenommen, wie sie dann wohl auch Narek bewerten würden in dieser Situation.
Ja, ja.
Und es gibt auch noch eine Diskussion zwischen Soji und Picard, wo sie halt über das Töten reden und die Logik im Töten.
Töten und Opfer bringen, also the logic of sacrifice, ganz wichtig. Also dieses, wenn wir die umbringen, können wir die anderen retten. Diese sehr verhängnisvolle Denkweise.
Aber hier natürlich auch wieder, also ich meine gut, umbringen und oder opfern und oder Opfer bringen, aber das ist natürlich auch wieder so diese klassische Referenz, bin ich mir auch absolut sicher, dass das hier mit reinspielt. Spock und Kirk, Spock, der eben
the
also
of the many
das Leben
outweigh
vieler,
the needs of
genau,
the
richtig,
genau.
Ja.
Natürlich.
Und wir lernen halt auch noch, dass Sung versucht, seinen
Sterbenden
Geist
Körper.
in einen Androiden zu transferieren, denn er ist, man sieht es optisch, in der Serie wie in der Realität nicht mehr der Jüngste und sieht sein Ende quasi herbeinahen und will sich halt unsterblich machen, indem er sich halt in einen Androiden transferiert. Aber damit sind sie nicht so ganz fertig geworden, denn Sung war laut eigener Aussage eher der fürs Grobe,
Für die
Na, für
ja,
Körperlichkeiten.
fürs
Genau, für
Körperliche.
die Körperlichkeiten.
Genau, während halt
Maddox.
Maddox der für ja
Seelischen
das
Feind.
Seelische, dass der die Feinheiten fürs Polieren da war.
Es ist
Genau.
natürlich auch die
Und
Spitze der Ero ja.
ich
Die
will halt
Spitze
auch
der
sagen,
Ironie.
dass halt eben auch,
Ja.
wenn er sich selbst als Mad Scientist vorstellt und dann dieses Villain-Trope von ich möchte unsterblich werden
Ja,
impliziert.
ja, ja,
Es ist
ja.
halt schon auch zu zeigen, der ist wohl eher etwas antagonistischer veranlagt. Heißt jetzt nicht total der Supervillain, wir werden sehen, was in der nächsten Folge passiert, aber er wird etwas antagonistischer angezeichnet, wie sich auch in der Handlung später nach diesem Gespräch auch so, ja, es kommt ja noch die Sutra, die mit ihrem, ja,
Ja,
klischeehaften
aber
Verhalten.
er bedient natürlich damit auch den Trope des Mad Scientists, weil, wie ich ja gesagt habe, das ist ja in der Regel eigentlich immer auch der Bösewicht in den Geschichten. Also das, aber er ist natürlich jetzt nicht der Bösewicht, aber du hast schon recht, es hat sehr starke antagonistische Züge in bestimmten Dingen. Was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass es natürlich Gipfel der Ironie ist, dass also der Sohn von Noonien Sung, der ja auch, als die da frisch ankommen, die sie begrüßt mit Ja, ich bin, also mich hat er bekommen, Data hat er geschaffen und er hat mich es auch nie vergessen lassen. Ja, also das sagt er über seinen Vater, über sich und über die Beziehung zwischen sich, seinem Vater und Data. Es ist natürlich erstens Gipfel der Ironie, dass er selber angefangen hat, künstliche Intelligenzen zu kreieren, wo er doch so ein wirklich recht problematisches Verhältnis zu seinem Vater hatte, der ja Data auch als seinen Sohn angesehen hat, im Grunde sein erstes Kind, ja. Und dass er jetzt aber selber auch sich selbst transferieren möchte in eine künstliche Intelligenz. Also, das finde ich nochmal sehr, sehr spannend. Das ein bisschen näher zu beleuchten. Das können wir jetzt hier nicht, das wird wahrscheinlich auch nicht gemacht werden, aber das sind so Dinge, die mir da aufgegangen sind.
Das hatte auch dieses Jahr, er hat es mich nie vergessen lassen, dass er Data kreiert hat, hat auch so sehr starke Lore-Vibes an der Stelle, weil Lore ja auch immer dieses hatte so, Data ist der bessere von uns beiden.
Und jetzt
Bitte,
möchte ich
Data
noch
ist
was
der.
sagen und ich weiß es nicht, ob es diesen Aufschrei im Fandom jetzt gibt, wie bei Michael Burnham, aber es wurde einem ikonischen, sozusagen Charakter, ähnlich wie Spock, eben hier den Data, diesem eher logischen, kühlen, aber trotzdem herzlichen Charakter Data, ein Bruder jetzt neu hinzugedichtet, quasi. Und ja gut, Cyborg gab es vorher auch in Star Trek 5, aber diesen Film wollen wir lieber vergessen vielleicht. Aber andererseits, ja. Mal sehen, ob da auch rumgemeckert wird, dass plötzlich Data einen Bruder hat, wovon es sonst nie in TNG die Rede war.
Ich glaube nicht, weil nämlich dadurch, dass es ein künstliche, also ein Android ist oder ein Synth, dadurch, oder beziehungsweise eben in dem Fall ist ja kein Synth. Also da war die Lage ist noch mal ein bisschen anders. Also das, ich finde,
Ja,
irgendwie
aber
ergibt das in der Geschichte ergibt das irgendwie mehr Sinn, finde
finde
ich.
ich nicht. Also ich finde, in TNG hattest du ja, und wie sie Juliana oder wie auch immer, die Mutter von Data, die
Ich
ja
glaube, Julia, ja.
nachgeformt wurde von Sungs Ehefrau. Und es wird ja nicht klar gemacht, wer jetzt die Mutter ist von
Aber
diesem
wir haben,
AI Sung.
gut,
Und ich
aber auch
finde
hier
das
haben wir natürlich
überhaupt
große
nicht.
Teile, wo wir eben nichts wissen über Song. Und ist er nicht, es gibt doch, warte mal, ich hatte das extra nochmal nachrecherchiert, jetzt habe ich es natürlich wieder nicht, habe ich es nicht aufgeschrieben, aber ich hatte nochmal geguckt, ob wir aus der Biografie von Song wissen, wo man das platzieren könnte. Und irgendwo stand drinne, dass erwähnt wird, dass er verheiratet ist. Ich weiß nicht, ob das bei Enterprise Price war irgendwie, keine Ahnung. Aber dass es da einen Zeitraum gibt, wo das durchaus hätte Probleme sein können.
Ja, ich meine, Noonians Song, klar, war klar, dass der ein Kind hätte haben können noch, aber es wird halt nie erwähnt. Also auch nicht, wo quasi diese Synth-Frau, die eigentlich mit den Erinnerungen der organischen Frau von Zoom, und da sehe ich genau dasselbe. Star Trek baut eben aufeinander auf. Es werden verschiedene Mosaikstücke, egal wie sie vorher erwähnt werden oder nicht, halt eingebaut. Und es war mehr für mir so eine Art verbales Side-Eye zu den Leuten, die wegen Michael Burnham meckern. Weil ich das nicht mehr hören kann.
Ich denke,
weil es natürlich auch eine ikonische Figur ist, klar.
Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass es halt zwischen Vater und Sohn halt zum Streit kam, weil so nach dem Motto, du hast mich nie vergessen lassen, dass du Data kreiert hast. Wenn es da halt zum Streit gekommen ist und halt Noonians Sohn sehr stark getroffen war davon, dass er halt das Ganze deswegen nicht diese Erinnerungen halt nur selektiv übernommen hat. Genauso wie wir das ja mit den Hologrammen und Rios haben.
Ja.
Das ist ja aber auch natürlich ein Klassiker. Also wenn du wegen etwas Probleme hast, das ist ja ganz oft auch so ein klassischer Trop Vater-Sohn. Also entweder wirst du dann wieder ein Vater oder du wirst das genaue Gegenteil. Und offensichtlich ist er dann den gleichen Weg gegangen wie sein Vater. Und das ist natürlich das, was ich vorhin meinte mit...
Würde ich sagen.
Ja, das ist aber das vorhin, was ich meinte mit natürlich Gipfel der Ironie, dass dann ein AE-Sung, ja... doch dann den Weg seines Vaters fortsetzt, obwohl er so ein problematisches Verhältnis zu Data und seinem Vater hat.
Ja.
Ja.
Dann.
Aber hier nochmal ganz kurz, Golem ist auch ein Schlagwort, das hier ja fällt, das man vielleicht auch kennt. Also,
oh ja, genau.
Ja, jetzt muss ich nur überlegen, wie formuliere ich das am besten? Ich würde sagen, L, formulier du mal. Nein.
Golem also ist, aus, da bin ich auch nicht hundertprozentig. Ja. Ich weiß, das ist aus jüdischer Tradition die Herstellung eines Wesens aus Lehm, das Aufgaben für einen übernimmt. Und quasi,
also im Grunde so eine Art, aber ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ganz oft im Mythos hat das Züge von einem selbst.
Genau, das
also
ist
es
halt
ist ein
künstliche Leben, also erschaffene, bewusst erschaffene Lebensform.
Genau. Ja. Deswegen fand ich hier auch plötzlich die Verwendung des Begriffs Golem. Ich war kurz überrascht. Ich dachte so, was? Moment, in Golem? Und dann war da aber eben diese künstliche Intelligenz und dieser nicht fertige Körper. Mir war auch ehrlich gesagt gar nicht erst klar, dass es hier darum geht, dass er seinen Geist in diesen Körper transferieren wollte. Also da habe ich einen Moment gebraucht, um das zu verstehen. Muss ich zugeben. Also ja, sehr, sehr spannend.
Jo, dann kurz danach kommen wir dann ja dazu, dass Sutra zu Narek geht und ihn halt fragt, ja, wie möchtest du denn hier entkommen? Und das halt mit so einem, na mein Süßer, wie willst du denn hier rauskommen? So ein...
Jetzt kriegt Elvira die Krise und sie hat völlig recht.
Sexy, horny,
sexy, böse.
Bösewicht, wo ich mir halt denke so, boah, meine Fresse.
Es ist wieder so Klischee. Überhaupt ist Sutra so ein großes Klischee. Wir haben den bösen Zwilling mal wieder, ja, und dann mal wieder einer auf sexy, hexy, ich verführe dich und bin böse und schmiede Pläne.
Ah.
Also das ist so... So ein, also ja, natürlich arbeitet Sci-Fi mit Tropes, das ist völlig normal. Man kann, glaube ich, nie unabhängig von was erzählen. Aber man kann, genau, man muss doch nicht auf so ganz abgetretenen Pfaden laufen.
Man kann die Tropes bewusster auswählen. Zum Beispiel war halt völlig klar, was ich zum Beispiel erzählerisch so ein bisschen kritisieren kann, das ist jetzt wieder so ein bisschen sehr ins Spezifische gehen, was ich jetzt also Kommunikation oder halt symbolisch kritisiere, wie es da die Schnitte gesetzt haben oder die Figuren gesetzt haben, war zum Beispiel Sutra hätte bei sich den Bruder von Beautiful Flower haben können, der nicht vorkam, obwohl er drin war, aber er wurde rausgeschnitten, der eben Mythos heißt.
Und aber darf ich mal fragen, auch, ist es völlig an mir vorbeigegangen? Woher wissen wir, dass der Mythos heißt?
Michael Chabon hat es gesagt in dem Questionnaire.
Ach so, in dem Reddit. Ach okay, weil ich dachte nämlich eben die ganze Zeit, das habe ich verpasst.
Ich hab's, egal. Auf jeden Fall ist das so, dass er nicht vorkam und sehr viel Fokus von diesen Synths auf den Femininen war, was ja nicht schlecht war, aber halt, ja gut, bei Saga und so weiter war es jetzt nicht ganz so garstig, aber bei Sutra halt so dieses sexy Hexy, und hätte man ihr quasi, dass sie zum Beispiel jetzt den Bruder von Beautiful Flower näher bei sich gehabt hätte als Surrogats Bruder statt der Schwester, dass die beiden dieses Leid miteinander teilen, Geschwister verloren zu haben und er vielleicht auch sexy gewesen sein könnte und ein männliches sexy Hexy manipulatives Arschloch hätte sein können, hätte ich viel interessanter, viel cooler gefunden, aber dieses immer auf den weiblichen Körper zählen, dieses Durchfeminisieren von diesem sexy Hexy, während du zum Beispiel einen Narek hast, der auch sowas tut, aber angezogen ist, dann sage ich auch so, warum kann Sutra dann nicht angezogen sein oder beide mal halbnackt? Ja, man hätte nämlich den Narek halbnackt in diese Zelle setzen können. Ist ganz ehrlich gesagt, das ist jetzt, manche mögen sagen, nee, Kleinigkeiten, nein, das sind die Kleinigkeiten, die uns dazu informieren, wie man bestimmte Rollen, bestimmte Vorstellungen von wer was wie ist und sein kann, informieren. Und genau ja. Das, also ja, das ging mir so auf den Nerv und hat
na, vor allen Dingen,
die Folge... Ja,
was es wird als so normal, es wird als so normal, eben, wenn wir jetzt diese Situation, wie wir sie hier haben, wenn da eben hier so halbnackt, sexy, hexy, böse Willen auftaucht, ist das für uns als Zuschauer oder für mich als Zuschauer, sage ich ganz ehrlich, ich tappe ja auch da in die Falle, für mich ist es völlig normal, weil ich so oft dieses übersexualisierte oder diesen übersexualisierten weiblichen Bösewicht gesehen habe, dass mir das gar nicht mehr auffällt. Ja. Während, wenn wir jetzt eigentlich nur mit gleicher Waffe zurückschlagen würden und da eben einen halbnackten Narek hätten, ich die ganze Zeit denken würde, oh mein Gott, er ist halbnackt. Oh mein Gott, er ist halb nackt, ja. Das Einzige, wo ich finde, wo diese Episode es ein bisschen rausgeholt hat, ja, war, als ganz am Ende wir Picards große Rede hatten und dann hast du diesen Schwenk gehabt über die verschiedenen Thins hinweg, die ja auch in diesen Fenstern standen, und da hattest du auf dieser ersten Ebene eine ganze Reihe von Thins stehen, männlichen Thins, die eben nur eine Hose getragen haben, ja. Sonst aber komplett nackt waren, ja. mit so richtig weißt du, männlichem, ist, starkem ist, Oberkörper. Und das ist aber
Beigabe.
In dem Moment...
Das ist dieser typische Beigabe-Effekt. Dieses, oh, genau. Wir machen mal ein bisschen was damit, Hauptsache irgendwo im Hintergrund und sexy Männer sind, aber sie sind nicht
genau.
Im Fokus. Es ist nur die Beigabe.
Richtig.
Und das nervt.
Ja, genau. Und das war nämlich auch das bedient nämlich in dem Moment eben dieses Klischee von Arkadien und dieses, also das hat eine ganz andere Funktion. Deswegen, ich kann das völlig nachvollziehen. Ich bin da ganz bei dir.
Ja, cool. Du verstehst meine Genervtheit. Und das finde ich, hat Discovery... Wirklich, ich bin ungern Vergleich, ist aber da kann man tatsächlich vergleichen, und der Macher hat Discovery das viel besser gemacht, weil es hat erstens nicht so viel körperlich sexualisiert und wenn es gemacht hat, sehr vorsichtig und sehr ausgleichend eher, und es hat auch männliche Körper anders behandelt. Aber dazu will ich eher, also was Discovery mit männlichen Körpern macht und was auch immer, das ist großartig, und da muss ich ganz eigene Sachen noch dazu machen. Aber das kommt.
Also wir haben ja dann eine Pause wahrscheinlich zwischen Picard und Discovery und also Picard Ende und Discovery Anfang, da werden wir ja noch ein paar Folgen machen können, und wir haben ja auf jeden Fall zwei Folgen, finde ich, die wir auf jeden Fall machen müssen. Einmal diese Geschichte, so von wegen Male Gaze, Gaze Male und so weiter, aber auch eben die, ich finde, wir müssen unbedingt eine Fashion-Episode machen.
Auf jeden Fall.
Und da laden wir uns alle Gäste dazu ein, die wir...
Also
die wir hier schon mit dem gleichen Thema hatten.
Also ich denke, da wird vor allem vielleicht auch die Eve von Track und Gold, denke ich mal, eine sehr, sehr, sehr gute Partnerin für ein solches Gespräch sein. Ja.
Und um das nochmal kurz, noch einmal kurz in diese Kerbe zu schlagen, und dann bin ich mit dem Thema auch durch, dann lasse ich euch in Ruhe. Diese Klamotte, die Sutra hier trägt, mit diesem Ring vorne, die dann diesen Stoff so, also mir ist schon klar, dass das dafür da ist, damit an den Seiten diese Cutouts sind und alles so ein bisschen viel Haut und sexy hexy, aber ganz und auch Imitationen von Toga und so, griechische Anklage etc. Aber
Halt, Toga also, ist ein römisches Kleidungsstück, was du meinst, ist die,
okay,
ist die Tunika.
Ja, entschuldige, richtig, völlig richtig. Aber, also, was ich aber sagen wollte, war, dass das super unpraktisch ist für den Alltag, diese ganze Zeit diesen Stoff da vorne so rumschlottern zu haben und dann
Schuhe.
Auch noch diesen Kreis
hast du diese
da
und. Keilschuhe gesehen. Oh. Annie.
Ja, und ich dachte nur so, noch unpraktischer, aber ich meine, gut, unpraktische Klamotten, da können wir ja ein Lied von singen, wenn wir uns Toss angucken. Also das ist ja sowieso ein Kapitel für sich. Ja, und, ja, ach Gott, hör auf. Also das nur noch mal ganz kurz, um mal jetzt auf wirklich das komplett Bildliche zu kommen und nicht das übergeordnete Thematische.
Marcel, was sagst du denn dazu?
Ich habe gerade bei Track Shopping Queen komplett ausgeschaltet.
Track Shopping Queen.
Shame okay. on you.
Dabei kann es auch ein Shopping King geben, weil es durchaus auch schöne Outfits für Männer in Track gibt. Ja.
Ja. Dann kommen wir halt zur letzten großen Szene, die so einen kleinen Prolog nochmal hat. Rios und Ruffy machen sich halt auf den Weg zurück zum Schiff, bekommen da halt noch irgendwie ein tolles Gerät zum Reparieren mit und
wie funktioniert das? Du musst deine Fantasie freien Lauf lassen. Super Bedienungsanleitung.
Ja. Ja.
Irgendwo wird's da sicherlich ein Manual für geben im Hirn eines Androiden.
RTFM.
Genau.
Ja.
Und da gibt's dann auch noch eine Begegnung zwischen Picard und Ruffy, wo ich mir dachte so, what?
Aber das war gut. Nicht das Love You, das I Love You im Sinne von romantische Liebe, sondern das war eben dieses freundschaftliche, partnerschaftliche, richtig.
Also für mich ist es halt nicht ganz klar geworden.
Für deutsche Ohren ist es halt, nein, ich glaube für deutsche Ohren, das ist das, was Elle schon so oft erklärt hat, weil es eben im Englischen, also weil es eben I Love You kann im Englischen halt so beide Bedeutungen haben. Ich weiß jetzt auch nicht, hast du die deutsche Synchro gesehen? Wie haben die das im Deutschen übersetzt?
Ich gucke die deutsche Fassung nicht.
Ach so, okay, ja, ich auch nicht, weil es hätte mich jetzt interessiert, ob sie gesagt haben, ich liebe dich, was ja dann doch mehr die romantische Konnotation sehen. Im Deutschen hat, oder sowas wie ich hab dich lieb, hab was ja dann eher doch mehr so eine, genau, was dann eher so eine freundschaftlich-platonische Konnotation hat. Also ja, da müssen wir nochmal nachgucken.
Weil vor allem, Marcel, was ich denke, was es für dich auch so ein bisschen oder für manche Leute, also ist auch kein Vorwurf, weil unsere Kultur, genauso wie wir daran gewöhnt sind, dass Sexualisierung von Körper feminisiert ist, dass das feminine Körper betrifft, ist halt auch eine platonische Freundschaft. Mit I love you zu sagen, auf platonische Art, kommt sehr, sehr selten zwischen femininen und maskulinen Personen vor. Und das ist natürlich etwas, wo man erstmal so erstaunt ist. Und,
ja, das ist natürlich auch eine Problematik.
Großartige Repräsentation von dieser Art von Freundschaft zwischen sozusagen dieser großen oder gerade zerfallenden Autoritätsperson Picard und eben dieser Person Ruffy, die so ein bisschen eher kaputter ist und sich gerade wieder zusammensammelt. Ganz, ganz großes Kino.
Ja, und eben auch so schön, dass Picard dann über seinen Schatten springt und sagt, ich hab dich auch lieb.
Ja, ich hab dich lieb.
Okay, Marcel, war nicht so das, wie es bei dir angekommen ist.
Was hast du gerade gesagt? Du bist gerade abgehalten.
War nicht so, wie es bei dir angekommen ist.
Ja, also ich habe mich halt gefragt, okay, meinen sie jetzt das Freundschaftliche, meinen sie das Romantische? Das ist halt nicht ganz klar geworden, auch da wir in Star Trek schon viele Ecken hatten, wo man halt so, oh, wir brauchen jetzt noch eine Romanze für diese Story, schmeißen wir nee, mal rein. Und genau diese Vibes hatte das in dem Moment.
Für mich. Also ich finde, was hier für mich problematisch war und warum ich verstehe, warum du das erst so interpretiert hast, war Picards Reaktion. Denn der hat so wahnsinnig überrascht reagiert, dass ich dachte, oh mein Gott, der wird sie doch jetzt nicht falsch verstanden haben. Also ich habe schon ihr I love you richtig verstanden, glaube ich, im ersten Moment. Dann war Picards Reaktion, wo ich dachte, was? Und dann hat er ja aber doch so reagiert, dass klar war, dass er es auch richtig verstanden hat. Und ich denke, diese versöhnliche I love you too und dann diese Umarmung und so weiter, ich finde, das hat dann schon sehr deutlich gemacht für den Zuschauer, dass es hier eben um eine platonische Freundschaft geht.
Ja, und es war halt natürlich auch ein Gegenstück oder ein Kontrast zu diesem sehr twisted I love you von Narek zu Sochi. Und,
absolut.
Was auch Liebe
und auch eine kleine
betrifft,
Versöhnung.
Ja, was
zwischen
Picard
und Ruffy.
Und was ich halt auch interessant fand, was so gezeigt worden ist als Requisite oder so ein bisschen, um zu zeigen, dass Leute verstanden haben, dass Agnes Jurati und Bruce Maddox miteinander sehr leidenschaftlich waren, war dieses Foto, das Picard also gesehen hatte in dem alten Quartier von Bruce Maddox, wo eben es nicht nur ein Foto von dem, wie sie sich umarmen, sondern wie sie knutschen. Und das ist sowas,
wo er dann noch so sagt, sie standen sich wohl nahe.
Aber das war, also wenn jemand sich aussucht, unbedingt ein Bild zu haben, wie ich gerade mit meiner Partnerin, Partner knutsche oder ob ich einfach diesen Menschen im Foto im Arm habe, das ist eine andere Form von, wie Körperlichkeit oder halt die Verbindung gewertet wird. Und das wirkte halt schon sehr obsessiv. Also ja, ich würde jetzt kein Foto von, also wenn ich jetzt, ich werde jetzt in nächster Zeit meinen Partner länger nicht sehen, weil wir uns nicht sehen sollten wegen Distanzierung und wie auch immer und wir wohnen nicht im selben Haushalt, stelle ich mir trotzdem kein Foto auf, wie ich mit ihm gerade fett am Knutschen bin, sondern ich habe Fotos, wie wir irgendwas unternehmen oder von irgendwelchen Dingen, die uns wichtig sind. Oder wir schicken uns nette Selfies, die übrigens auch sehr langweilig sind, für viele Leute, die denken würden, da kommen jetzt voll die sexy, hexy Dinge. Nee, das ist mehr so, ja, wir lieben uns sehr und schicken uns unsere netten Sachen hin und her als sich liebende Menschen. Aber es muss halt nicht gleich immer diese erotische Komponente sein. Auch bei romantischen Beziehungen.
Neben dem Foto übrigens auf dem gleichen Schreibtisch hatten wir diese komischen viereckigen, mit, ich glaube, Flüssigkeit gefüllten Dinger, mit denen die übrigens dreidimensionales Schach gespielt haben, was wir auch zu Gesicht bekommen haben, wo ich dachte, ja, hier ist TOS wieder da, also von wegen dreidimensionales Schach, kennen wir ja auch aus TOS. Also das sind alles so kleine. Ja, und dann eben auch Discovery. Diese Band. ja, also das sind aber so wunderschöne Referenzen und auch Musikinstrumente im Hintergrund, die ja auch teilweise zurückführen, sich lassen auf verschiedene Dinge. Das ist mir auch aufgefallen. Und Picard ist so ein bisschen, aber auch so ein bisschen, ja, wie würde man das sagen auf Deutsch? Also so ein bisschen unbeholfen, finde ich auch, wie er das dann formuliert, wenn er dann so sagt, ja, die beiden standen sich wohl nah. Und die so, hallo? Also wenn ich so ein Foto, also nah stehen würde ich das nicht bezeichnen. Das ist dann auch sehr oldschool Picard. Fand ich sehr süß, wie er das so beschrieben hat. Ja.
Ja, und danach haben wir dann halt diese Szene mehr oder minder da in dem Innenhof, wo dann Sutra halt erklärt ja hier, die Organischen, die versuchen uns umzubringen und so weiter und so fort. Ja, also wo sie halt
ganz kurz hier noch, weil du das nicht erwähnt hattest, das haben wir vergessen. Ich habe das so verstanden, dass Sutra ihm geholfen hat zu fliehen, um auch für sich, also um dann zu sagen, um auch sagen zu können, ja, guckt her hier, die Lebenden haben uns umgebracht und sind Feinde. Also ich hatte das so verstanden, dass sie das für sich so dreht, damit die Meinung, die allgemeine, auf ihre Seite kommt.
Genau, also wir waren ein bisschen schneller drüber weggegangen, weil das halt in dieser Sexismus-Sache ein Stück weit untergegangen ist. Sie hat ihn ja gefragt, hey, wie willst du hier rauskommen? Und ich gehe davon aus, dass es jetzt meine Theorie an der Stelle, dass das Sutra war, die den anderen da, die andere da umgebracht hat, um halt ihren Punkt zu untermauern.
Und sie hat also
die Tatsache, dass du
Saga geopfert, genau dieser Gedanke an Opfern, um etwas anderes zu fördern.
Genau.
Und das hat
ja, aber dann ist natürlich gemacht. Auch ich finde ja auch sehr, sehr spannend zu sehen, das sehen wir halt jetzt auch in dieser Endszene, dass die so überhaupt gar kein Konzept aber davon haben, und das ist ja klar, weil die sind in diesem geschützten Raum aufgewachsen, dass die aber offensichtlich überhaupt kein Konzept davon haben, also Morden, ermorden, dass die das so leicht hinnehmen, also die haben halt kein Konzept von Tod, habe ich so ein bisschen das Gefühl, kein richtiges, weil sie selbst ja auch in dem Sinne nicht sterben. Und also wenn jetzt jemand mir zum Beispiel vorwerfen würde, dass ich ein Mörder wäre oder zum Mörder werden würde, dann wäre das für mich auch wirklich ein ganz starkes Problem auf moralischer Ebene und überhaupt und sowieso. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Vorwurf die völlig kalt lässt, aber nicht, weil sie nicht die Gefühle haben oder was, sondern weil die einfach dieses Konzept irgendwie nicht richtig erfassen.
Ja. Und was jemand auf Reddit sehr schön sagte zu Sutras Verhalten, vor allem nachdem sie eben die Admonition gesehen hat, ist, sie benimmt sich wie eine frisch bekehrte Kultistin, also ein Sektenmitglied.
Total.
Und
ja,
ist also
und aber auch so schön
sehr in diesem Schwarz-Weiß-Denken. Alle Organische wollen alle Synthetischen umbringen und alle Organischen sind immer zu misstrauen. Und da seht ihr es, weil die gute Saga jetzt gestorben ist und vor ihrer Leiche steht und diese Rede als ihre Tonrede hält. Super.
Lord 2.0.
Ja, und wenn
genau.
wir schon bei The Many und The Few sind auch, also wenn sie sagt, wir bringen alle Lebenden um, ich meine, das sind ja Milliarden von Lebewesen im Verhältnis zu was, 20 Synths oder was wir da haben, also das ergibt ja auch keinen Sinn irgendwie.
Ja, und diesen 20 Synths, die halt sagen, wir wollen jetzt unbedingt dieser großen neuen Föderation von den anderen den anderen Synths, die jenseits unserer Realitäten leben, aber wir müssen sie ja nur rufen, ankommen und direkt denen in die Arme laufen, ohne zu wissen, wie die innerhalb dieser großen Metagesellschaft überhaupt leben könnten, ist das es, was auch immer, wie die da behandelt werden würden. Und mich hat das halt auch ein bisschen daran erinnert, wie das Dominion entstanden ist, nämlich wie die formwandelnden Wesen der Changelings, die Founders quasi, dieses autoritäre Regime des Dominion gegründet haben, um das Universum, die Galaxis zu ordnen, um nicht verfolgt zu werden, weil sie vorher verfolgt und umgebracht worden sind.
Es ist natürlich schwierig, eine Gruppe gegen eine andere aufzuwiegen und das an Nummern festzumachen. Das kannst du natürlich nicht. Aber das ist auch, ich habe auch mich selber ein bisschen gerade in diese Falle tappen sehen. Aber nichtsdestotrotz.
Ja.
Es ist natürlich, was mir sehr gut gefallen würde, aber ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird, wäre ja, wenn wir nächste Woche dann eben mit, also wenn dann diese anderen Synths oder diese andere künstliche Intelligenz, die da ja im Hintergrund offensichtlich ist, wenn die kontaktieren und wenn dann entweder sich herausstellt, dass die absolut pazifistisch sind gegen Krieg und so nach dem Motto, böse Kinder, wir müssen euch jetzt erziehen, da mal kurz eingreifen und sagen, Moment mal, was habt ihr diese Situation hier eskalieren lassen, das geht so nicht. Wobei das wahrscheinlich nie passieren wird, weil ja diese Nachricht schon so kriegerisch ist, die wir da gekriegt haben. Oder wenn wir dann sowas feststellen, wie wir kontaktieren sie und stellen fest, die sind schon seit, ich weiß nicht, 2000 Jahren nicht mehr existent und haben sich selber irgendwie ausgerottet. Also wenn irgend sowas passiert, ich fände es ein bisschen langweilig, wenn die jetzt einfach dann nächste Woche auftauchen. Ja, und was weiß ich, was passiert. Aber wenn sie halt einfach auftauchen. Also ich weiß nicht. Ich finde sowieso diese Folge hier ein bisschen, also ich war ein bisschen enttäuscht. Ich finde ja, dass die vorherige Folge, also Folge 8, wäre ein sehr, sehr schönes Staffelende gewesen, auch wenn wir dann viele offene Fragen gehabt hätten, die mich wahrscheinlich in den Wahnsinn getrieben hätten, bis die nächste Season losgeht. Aber dieses, also von diesem Zweiteiler, der ja jetzt kommt und der das große Staffelfinale ist, habe ich mir mehr erwartet. Bisher finde ich diese Episode, obwohl sie schöne Züge hat und es Dinge gibt, die mir gefallen, ein bisschen enttäuschend.
Ja, das war wie Discovery, Such Sweet Sorrow, Teil 1 war ja auch eher so ein Aufbauen und auch Abschied nehmen und so weiter, auch wieder dieses Abschiedsmotiv da drin und großes Aufbauen für eine wohl große Zusammenkunft oder eine große Schlacht aufzubauen und sich vorher von verschiedenen Dingen zu verabschieden, ja.
Ja,
wir sehen, was nächste Folge kommt. Das soll ja auch wieder Überlänge geben. Und ich hoffe, es wird über 60 Minuten sein, damit sie genug reinpacken.
Also wir sehen
können.
Hier jetzt, ja, und wir sehen hier jetzt noch, ich habe Marcel ja, ich unterbreche ihn ja dauernd, weil mir immer Dinge einfallen, die ich da noch ganz wichtig sagen möchte. Aber hier haben wir ja dann eben diese Szene, die wir schon angesprochen hatten, wo dann eben sie beschließen, Picard unter Hausarrest zu stellen, ins Gefängnis schmeißen, klingt so harsch, damit er da keinen Zweifel in den anderen Androiden sehen kann. Das fand ich ja auch so überraschend, dass sie das einfach auch so sagt wirklich, ja. Also wir können uns nicht leisten, dass du hier Zweifel siehst. Und ich dachte so, was? Wenn ich dann jetzt derjenige wäre, bei dem Zweifel gesät worden wären, durch Picard, würde ich mir dreimal überlegen, ob ich Sutra jetzt noch folge. Ja, aber offensichtlich sind die da irgendwie so vertrauensselig und glauben eben an sie. Und dann natürlich auch die große Picard-Rede, wo wir ja auch gesagt hatten, ja, also offensichtlich scheint er nicht so viel gelernt zu haben. Und dann aber eben auch ein Sung, der dann tatsächlich sagt, nee, Moment mal, schöne Rede, Picard, aber lasst uns doch mal bei der Realität bleiben. Du hast es schon einmal nicht durchgezogen und die Konsequenz waren die Synths, also war der brennende Mars und Ja.
So, du hast uns schon einmal im Stich gelassen.
Und was jetzt halt auch noch kommt, und das spricht ja, gut, das sagt der Picard zu Soji, aber wir als Zuschauende wissen ja, The Destroyer, Seb Chinep, wie es also sagt, Wasch so schön sagt, ist ja, are you the sister that lives or dies? Und man hat ja eben auch, hat ja eben eine andere überlebende Schwester, die ja der Soji sehr ähnlich sieht, in Sutra. Und dies könnte wahrscheinlich sie, diese Seb Chinep, sein und eben nicht natürlich die Soji.
Ich glaube auch, dass sie das eher auf eine einzelne Figur am Ende festsurren. Aber theoretisch könnte man ja auch eigentlich die Gruppe der Synths allgemein als eine Einheit sehen. Ich glaube,
gut, aber trotzdem, also das Data, der ist, der gestorben ist, und die sind, die leben. Meinst du das so?
Ja, aber ich denke, es war schon wirklich, also sozusagen als Pass pro Toto tatsächlich diese, eines dieser Geschwisterpaare.
Ja.
Eine Geschwister von diesen Geschwisterpaaren, von diesen Zwillingen auf dieser Tarotkarte. Es geht ja um Zwillinge.
Ja, ja. Übrigens, habe ich das richtig gesehen? Ich habe jetzt nicht ganz so genau hingeschaut, aber soweit ich das überblicken konnte beim Schauen, sind Soji und Dash und Sutra und, ach, wie hieß ihre Schwester nochmal?
Jana.
Ja, danke. Sind die einzigen, die gleich aussehen. Also, wo auch die, also, weißt du? Also weil alle anderen sind zwar Zwillingspaare, sehen aber anders aus. Also ich habe von den anderen Zwillingspaaren niemanden gesehen, der also ein zweites Zwillingspaar hat, die gleich aussahen.
Ach so, du meinst, dass die
Also dass du vier Leute hast, die das gleiche Gesicht tragen, das meine ich damit.
Ja, ja, stimmt, das ist richtig. Also da würde ich mich auch interessieren, warum das so ist.
Ja, also ob das auch irgendwie noch eine Rolle spielt. Das ist mir halt nur noch aufgefallen, ja.
Genau. Ich hoffe, dass es nicht einfach nur ein optisches Ding ist, sondern dass
wir hatten noch genetisches Material übrig.
Sondern dass es tatsächlich auch einen Sinn ergibt und etwas storytechnisches Gewicht mit sich trägt, als oh, wir machen das, damit es irgendwie optisch passt und so leichtfüßig die Geschichte trägt, als etwas mit mehr Bedeutung.
Ich glaube auch, dass Sutra natürlich hier ihre Rachefantasien auslebt als Rache für ihre Schwester, glaube ich, spielt auch eine Rolle.
Ja. Natürlich, weil eben Captain Vandermeer, Alonso Vandermeer, ja eben Schwester und Beautiful Flower umbrachte. Und ich finde es so schade, dass also darum so viel gemacht wird, aber eben dieser, der übrig gebliebene Bruder Mythos da keine Rolle gespielt hat, dass man den rausgeschnitten hat, das finde ich sehr schade.
Dann ist halt noch die Fragen, die so ein bisschen offen sind. Die sagen ja zwischendrin so, dass sie ja keine Schiffe haben, weil sie hatten nur eins und mit dem sind damals Jana und Beautiful Flower halt abgehauen oder wurden auf ihre Mission geschickt. Dann frage ich mich halt, wie sind Dash, Soji und Maddox von dem Planeten runtergekommen? Das ist noch so ein bisschen was.
Ja, also Maddox war ja dabei, wahrscheinlich mit keine Ahnung. Mit irgendwas von Maddox, mit einem alten Schiff oder so. Also, aber sie ist ja auch auf eine Mission geschickt worden, übrigens. Sie kommt ja auch dann wieder an und die sagt, dass du von deiner Mission zurück bist.
Ja, aber die Frage, die halt bleibt, ist, wie sind sie halt auf diese Mission gekommen? Das wird halt noch, steht halt noch so ein bisschen aus. Und aber die Frage, ist Maddox eventuell auch vor Sung abgehauen? Weil der gemerkt hat, dass der so ein bisschen zweifelhafte Motive hat.
Ich glaube aber, wenn wir hier von Mad Scientist sprechen, dann haben wir da zwei an der Hand. Also ich glaube, die nehmen sich nicht viel. Oder nahmen sich nicht viel.
Ja, ja, wunderbar. Kann dem nichts hinzufügen. Großartig.
Dann ist halt die, Agnes geht ja mit und schließt sich ja den Synths an, so als eine Art Mutter.
Als ja, genau, Buße. Hier auch wieder. Genau, aber hier auch wieder dieses Muttermotiv und dann eben eine Mutter würde für ihre Kinder sterben, würdest du und sie sind so ja, also ja.
Und da sieht man aber auch in den Gesichtsausdrücken sowohl von Agnes als auch von Soji so, ja, wir machen jetzt hier mit, weil wir hier mitmachen müssen. Also da.
Mitgehangen, mitgefangen.
Genau.
Es hat aber auch, weil du ja Buße sagst, es ist auch so ein bisschen Redemption Arc für Jurati, die eben ja tatsächlich, glaube ich, echt Buße tut, ja.
Ja, eben. Also das schwingt ja auch mit in ihrem Gespräch mit, dass sie mit Sung ja hatte, dass er ja gesagt hat, ja, shame on you und du hast dein kleines, aber wichtiges Licht in Dunkelheit des Universums erloschen und wow, und möchtest du nicht lieber ein Leben erschaffen, als eins auszulöschen? Und sie natürlich darin den Weg ihrer Buße sieht.
Ja.
Gleichzeitig eine Mutter zu sein.
Halten wir fest, Sung würde auch einen wunderbaren Tai Shi'ar-Agenten abgeben. Oder die Cardassianer wären sicherlich auch froh, weil ich denke mal, ihr könnt den einen oder anderen durchaus was entlocken. Große Frage, wie geht's nächste Woche weiter? Den Preview, den es im Ready Room gab, ist wieder mal relativ nichtssagend.
Außer, dass wir sehen, es eskaliert, aber mehr kriegen wir da auch nicht zu
genau,
sehen.
Genau, wir kriegen zu sehen, es eskaliert und es gibt halt bei diesem Gespräch zwischen Picard und Soji, sagt halt so Picard so, ja, hey, wie soll es mir schon gehen? Ich stehe hier unter Hausarrest, mir würde es viel besser gehen, wenn ich frei wäre, wo sie dann sagt so, nee, kann ich nicht machen. Bemängelt halt, ja, immer entscheiden Organische für uns. Und wir dürfen nicht entscheiden, so jetzt entscheiden wir mal, so nach dem Motto. Und
weil Sung ja immer noch die Entscheidung trifft und sowas wie so eine Überfigur über den noch lauert. Also,
aber er spricht ja auch immer davon und sagt, das sind meine Kinder. Also er hat ja dann auch so eine väterliche Autorität im Grunde.
Das hat er ja bei den Augments, also bei Enterprise ja auch gehabt. Das war so ähnlich.
Nee, es war nicht ähnlich, es war gleich.
Ja, eben gleich. Ja, ist ja eigentlich das Gleiche. Ja. Nur, dass die beide waren auch, übrigens diese Augments waren ja, also je nach Zeitalter und wo das gedreht worden ist, die waren ja auch so einen auf sexy getrimmt. Mit ihren zerrissenen Klamotten.
Vielleicht sollten wir uns da eher in die Psychologie von der Sung-Familie einlesen. Vielleicht hängt das ja damit zusammen.
Ja.
Genau, und
ja.
Picard sagt dann halt noch, lass dich von den Romulanern nicht zu dem machen, dass sie dich sehen. Also, weil die gehen ja von Soji immer noch davon aus, dass sie die Zerstörerin ist, wo wir ja sagen, nein, ist sie nicht. Und dieses Ganze, vor diesem Gespräch sehen wir halt, wie Agnes Soji beobachtet, wie sie halt in Picards, Quartier, was ja Maddox altes Büro ist, halt reingeht und der Gesichtsausdruck sagt so, alles so, na, jetzt komm da mal wieder raus und dann hole ich den alten Mann da raus. Also Agnes führt definitiv was im Schildern ist, der Sache, hey, ich mache hier alles für die Sins. Dem ist sie definitiv nicht so committed, wie es scheint.
Ja, ich hatte mich auch gefragt, ob sie in dem Moment, in dem sie dann sagt, ja, also eine Mutter würde für ihre Kinder sterben, würdest du, ja, ob sie da nicht vielleicht doch ein doppeltes Spiel spielt, so nach dem Motto, in dem Moment, in dem ich ja sage, glaube ich zwar daran, aber in Wirklichkeit, ja. Es wäre nicht das erste Mal, dass Jurati sich umentscheidet, sagen wir es so. Ja.
Dann
diese Folge hier, ja, endet mit den Romulanern. Das wäre vielleicht noch wichtig zu erwähnen.
Ja,
wir sehen nämlich Commodore O.
Die immer noch als Commodore bezeichnet wird. Ja gut, sie wird wahrscheinlich halt einfach ihren Rang wie auch immer mitnehmen oder halt so als Bezeichnung mit sich tragen, ja.
Aber in sehr toller Klamotte, fand ich. Also
ja.
Es war zwar sehr romulanisch, aber doch recht weiblich für Romulaner. Ja, aber ich fand schon verhältnismäßig weich für Romulaner. Da muss man nochmal genau drauf gucken. Das war so ein bisschen, weil du hattest die Schulterpolster, aber es war so ein bisschen gedraped auch. Also
ja.
Auf jeden Fall war sie...
Was?
Gedraped, also etwas drapiert. Es wirkte drapiert.
Wir zwingen dich mal Project Runway zu gucken. Es ist noch, ich glaube, für dich noch viel schlimmer als Shopping Queen.
Ich gucke kein Project Runway, aber ich kann einfach mal so ein Glossar an sozusagen Textilverarbeitung / Modeherstellungs- und Modebeschreibungsvokabular.
Ich sehe schon Trackasm, Grundkursmode kommt dann demnächst.
Ja.
Aber unabhängig von der Klamotte sehen wir sie hier halt die Flotte anführen. Und da möchte ich noch mal kurz eine Frage stellen. Und zwar, ich war ein bisschen überrascht davon, dass die Romulaner mit 218 Schiffen kommen können, weil haben wir nicht die ganze Zeit vorher am Anfang von PK gehört, dass diese romulanische Flotte im Grunde ausgelöscht ist und sie fast keine Schiffe mehr haben und auch noch alte Warbirds irgendwie neues Leben einhauchen müssen, damit sie überhaupt noch Schiffe haben. Und dann tauchen die da mit diesen 218 Schiffen auf, was ja vermutlich die gesamte militärische Macht der Romulaner darstellt, denn ich glaube nicht, dass die so wahnsinnig viel mehr Schiffe aktuell haben.
Also ich denke, es war eine geheime Sache. Wir wissen, wie Tal Shiar und Satwash sind und dass sie ja vielleicht nicht immer die ehrlichsten sind. Und sie hatten noch 14 Jahre Zeit, das auch aufzubauen, dass wahrscheinlich was passiert ist in den Schatten und in irgendwelchen Gebieten, wo niemand Einblick kriegen konnte. Und dann, ja, diese Flotte errichtet worden ist. Ja, so ein bisschen wie, ja, jetzt komme ich wieder zu Star Trek, zu Star Wars, zu Exegol, zu ja, dieser Flotte von Papa Palpatine.
Ja, ach, hör auf, ey. Oh, das war auch so ein Ding, über das ja lange reden und diskutieren.
Ja. Ja, ja, go for Papa Palpatine.
Stellt euch ein Schulterzucken von mir vor.
Ja, im Übrigen, wo wir schon dabei sind, vielleicht könnte ja Commodore O dazukommen, aber ich habe ja noch, habe ich dieses Headcanon schon mal erwähnt, dass für mich Palpatine und Philippa Georgiou ja heimlich beste Freunde sind.
Ich glaube auf Twitter, ja, ich habe sehr
gefühlt. Ja, ja, aber hier noch nicht und ich finde, es ist sehr wichtig, darüber zu sprechen.
Ich habe noch eine Frage und zwar, vielleicht ist es echt nur so ein dahingeschmissener Kommentar gewesen, der überhaupt gar keine Rolle spielt. Aber mir ist dann doch schon aufgefallen, Sung redet ja mit Jurati da als diese Golem-Szene. Und als sie dann aber da in sein Labor reinkommt, sagt er ja, ich vermisse Schmetterlinge. Deswegen habe ich mir selber welche gemacht, so nach dem Motto. Und da habe ich mich noch gefragt, ob das irgendwie eine Symbolik ist oder irgendwas, was mir hier gerade, was über mich hinweggeht, spielt es noch, also war das irgendwie wichtig oder wird es noch wichtig? Ich weiß nicht, es war irgendwie
also
so.
Also es ist mehr eine Charakterbeschreibung.
Es hat mich gewundert.
Es ist mehr, um ja den Charakter zu untermalen, dass er quasi genauso wie er Spot 2 gebaut hat, dass da quasi hat mich auch ein bisschen an Blade Runner erinnert mit der künstlichen Eule im ersten und für mich sehbarsten Blade Runner Film, eben, dass es einfach seinen Charakter beschreibt, diese Sache, dass er quasi diese Schmetterlinge, diese kleinen Umweltbedingungen, quasi Tiere, die man von der Erde kennt oder vielleicht anderen Planeten, dass er die quasi mit reingebaut hat, um erstens zu zeigen, wie grandios er ist, und gleichzeitig halt auch sozusagen sich seine Umwelt an das anzupassen, was er richtig findet.
Okay. Ach, und dann habe ich noch eine zweite Frage gehabt und es kann sein, manchmal gehen so Dinge an mir vorbei, wenn ich die Episode sehe und ich kriege die da nicht mit. Und zwar, wir wissen, dass die Sins ihre Heimatwelt selber Coppelius nennen, ja? Und aber in dem Moment, in dem Picard versucht, Kontakt aufzunehmen mit der Sternenflotte, spricht er von, ich habe jetzt vergessen, was er gesagt hat, wie der heißt, irgendwas 4. Wie heißt der Planet? Irgendwas, bla bla bla, der Name des Planeten und
genau,
dann 4.
Genau, das ist ja auch Gullion der Name.
Gullion 4, glaube ich.
Genau.
Ja, das ist quasi, wo kommt das denn plötzlich her?
Das ist der Name vom System. Also das System ist das Gullion-System.
Ah, okay.
Und dann wird hier einfach immer durchnummeriert. Das ist ja die das Standardverhalten mehr oder minder in Star Trek, wenn es keine quasi Ureinwohner gibt, die dem Planeten einen Namen gegeben haben, dann wird halt einfach von innen nach außen durchnummeriert.
Also es ist einfach
das schon wieder
Autonym, das Autonym, ja, glaube ich, würde man sagen, dass sie quasi die Population selber ihrer Welt gibt und die extern quasi als Exonym von außen aufgedrückt wird. Man hat in die Expanse,
okay,
kennt ihr jetzt nicht, aber das kann ich euch mal erzählen, da gibt es nämlich einen ähnlichen Konflikt darum. Es gibt einen Planeten, der wird von zwei verschiedenen Fraktionen von Menschen besiedelt. Die zuerst da sind, aber so ein bisschen, wie könnte man sagen, in der Hierarchie der Menschen im Sonnensystem etwas niedriger angesehen werden von vielen, werden nicht so beachtet. Da kommen dann sozusagen welche von der Erde, die dann ihren Namen New Terror dieser Welt aufdrücken, obwohl sie die Leute, die schon da waren, die Belter, die Gürtler auf Deutsch, quasi, ich glaube, Illum oder Illus oder wie auch immer diesen Planeten genannt gegeben haben. Ja, ich habe wahrscheinlich den Namen wieder vergessen, leider, obwohl ich die Expanse sehr liebe. Ich müsste diesen Namen nochmal nachgucken. Aber genau, und da haben sie eigentlich diesen Planeten einen Namen gegeben und die Erden, die quasi ursprünglich von der Erde waren, diesen Planeten anders benannt. Und das ist da auch ein Konflikt, und man sehen konnte, wer den Planeten wie nennt. Da konnte man eben auch sehen, wo die herkommen und wie deren Haltung zu den anderen wohl auch war.
Also ich hatte ehrlich gesagt dann nur schon wieder vergessen, wie das Sternsystem hieß.
Was?
Das war irgendwie so. Ich hatte nur vergessen dann wieder, wie das Sternsystem genannt wurde. Denn plötzlich kam da dieser Name und ich dachte, wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Aber gut, da habt ihr mir das wieder in Erinnerung.
Picard wollte natürlich dann auch den Kontext geben, den die kennen. Weil wenn ich, das ist ja genauso, ich könnte es jetzt mal beschreiben, wenn ich dir sagen würde, ich habe gestern eine Videokonferenz mit Klaus und Maria gehabt. Du weißt nicht, wer Klaus und Maria ist. Wenn
ja,
ich aber
ja,
sagen
klar.
würde, ich habe eine Videokonferenz mit meinen beiden Leuten in der Nachbarschaft gehabt, kannst
ja.
du es zuordnen.
Ja, klar, ja. Übrigens, glaubt ihr, dass die die Raumschiffe, die zu Pikaya geschickt worden sind, um gegen die Romulaner anzukämpfen, glaubt ihr, dass die dort auftauchen wird in der nächsten Folge? Also
ich
auch
hoffe.
durch diesen Borg-Kanal da durchkommt? Die müssen ja auch erstmal wissen, dass es den gibt und wie es geht. Also so einfach ist es ja auch nicht.
Die soll, also wenn die Romulanskis das schaffen, schafft es auch die Sternflotte, und ich hoffe es. Es wurde uns okay. angekündigt, das Versprechen muss eingelöst werden. Ende.
Gut.
Vielleicht kommt ja Admiral Janeway mit.
Ja, bitte. Und bitte auch, obwohl die Clancy wird wahrscheinlich in San Francisco bleiben, aber die finde ich auch.
Ja, ich glaube auch.
Aber ich will Admiral Janeway sehen. Und vor allem, wie Admiral Janeway und Seven sich vielleicht noch in den Armen liegen, das wäre so schön.
Dann noch eine Frage, die halt offen ist. Wir hatten ja am Anfang schon über Discovery und den Discovery-Vorspann geredet und auch in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt, dass die Sachen ja aus dieser Admonition halt sehr ähnlich sind zu der Geschichte, die Spock halt mit dem Red Angel hatte. Da ist jetzt die Frage, die Zukunft, die da in Disco gesehen wurde, ist das nur durch Control entstanden oder vielleicht durch Control und die Synth-Föderation?
Wahrscheinlich irgendwie sowas. Vielleicht hat Control, weil bei Control hast du ja die Sache, dass du verschiedene Zeitlinien hast. Dass der Red Angel immer, also die Red Angel immer hingeht und versucht, irgendwelche Dinge zu verhindern. Und dass tatsächlich diese Synth-Föderation jenseits unseres Universums oder Galaxis zusieht und quasi diesen ersten Kontakt mit da Control aufgenommen hat und dann natürlich dafür sorgt, dass eben die ganze Sentient Life, die nicht synthetisch ist, auslöscht. Ich denke, irgendwie sowas soll bestimmt auch damit vielleicht, ja.
Und dass halt die ganzen Änderungen, die Michaels Mutter gemacht hat, ja. auch nichts gebracht haben, weil okay, gut, dann hat halt Control
ja,
nicht die Macht übernommen, sondern halt hinterher die Androiden.
Diese Synth-Föderation, genau.
Aber realistisch gesehen,
wir sehen ja auch
diese erste Staffel
halt, weil wir sehen auch in der Vorspann Squid-artige, wie sagt man das, Kalmar-artige Kampfdinger. Und die haben wir auch in Discovery gesehen. Die Leute schon sagten, was sind das für Squid-Lords? Und da könnte was Ähnliches dabei sein, ja.
Wobei ja, aber ich meine, wir haben noch zwei Staffeln PK. Theoretisch kann jetzt zumindest diese Übernahme durch die Synths noch nicht passieren. Denn, also zwei Staffeln PK kommen noch. Also vielleicht dann irgendwann mal in einer fernen Zukunft nach PK. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass das jetzt so
gemacht
wird.
Ich denke, es ist mehr nicht unbedingt so gezeigt wird, sondern es ist mehr so, um zu zeigen, guck mal hier, da draußen war das, was Control überhaupt dazu befähigt hat. Und das hier kommt jetzt nochmal hier, bla. Also ich denke, das wird nicht ganz so großartig thematisiert, sondern
und ich
nur
meine,
so
im Notfall,
eine Verbindung hergestellt.
Ja, im Notfall gibt es ja auch immer noch alternative Zeitlinien, so ist es ja nicht. Und ich habe aber noch eine Frage, und zwar,
ja.
Ich habe da bestimmt irgendeinen Denkfehler drinne. Ich brauche da manchmal Hilfe, um mich da durchzusprechen. Und zwar, die Tante von Narek, also Ramda, die Tante von Narek und Nerissa, die hat ja, als sie Sochi gesehen hat, also anhand von ihrem Äußeren, von ihrem Gesicht, die hat sie ja im Grunde wiedererkannt, hat sie ja diesen Ausraster gehabt, wo sie ja auf diese Version sich bezogen hat. Und wir wissen ja, dass sie ja dabei war, als diese Vision diesen Leuten ins Gehirn gespielt wurde und sie ja daraufhin verrückt geworden ist. Aber in dieser Version war Sochi optisch überhaupt nicht vorhanden. Woher wusste Ramda auf der Borgwürfel, als sie Sochi gesehen hat?
Interpretation von dem, was
aber Sochi sieht doch gar nicht aus, wie eine Synth. Also weißt du, dass die anhand dieses Gesichtes sofort wusste, sie ist eine Synth, sie ist der Zerstörer.
Keine Ahnung, also, es können vielleicht noch aufgeklärt werden. Es ist
ja,
vielleicht
glaubst du, das wird noch aufgeklärt nächste Woche? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nämlich, das wird ein Plothole bleiben.
Ist ja nicht schlimm, dann ist das halt so.
Nein, ist auch nicht schlimm. Ich dachte nur, ich habe vielleicht irgendwo einen Denkfehler drin, dass ich was verpasst habe oder was nicht mitgekriegt habe. Aber bisher ist es noch nicht beantwortet, gell?
Es ist wahrscheinlich so, wie sie Data gesehen haben in dem Admonition. Also ich tue es in die Kiste rein.
Okay, alles klar. Ja, ja, aber bei Data, finde ich, kann man sich noch ein bisschen erklären, weil wenn man davon ausgeht, dass die über Jahrtausende immer neu interpretiert haben, dann kann man auch irgendwann zur Interpretation kommen, Data ist ein Androide, weil er halt optisch auch nicht menschlich aussieht. Aber bei Sochi, finde ich, weil die sieht ja wirklich menschlich aus.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Okay, weil ich hatte ja auch, also deswegen, wir haben ja auch immer noch so dieses Problem mit, das war also vor mindestens mal 2000 Jahren, dass diese Nachricht ja schon geschickt worden ist von diesen Fünfs, ja. Also das ist ja schon, 2000 Jahre ist ja schon eigentlich eine lange Zeit, auch wenn das für Lebewesen, die eben nicht altern, natürlich keine lange Zeit ist. Ah, okay, ach Gott. Ja, also 200.000 Jahre, auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit. Dann ist auch die Frage, das meine ich ja mit, ist die Frage, gibt es diese Zivilisation dieser Thins eigentlich noch? Haben die sich nicht mittlerweile vielleicht selber irgendwie ausradiert aus der Geschichte?
Also wenn man das Dune-Universum nimmt, sind das genau die richtigen Dimensionen an Zeitaltern, die halt dort genommen werden. Also
okay, die Frage ist, also ich glaube nicht, dass Zeitreise hier noch eine Rolle spielen wird, aber das war ja noch so ein Trope, von dem ich gehofft hatte, dass wir das in dieser Staffel zu sehen kriegen, denn diese 200.000 Jahre werden ja eben erklärt, wenn wir das erklären können mit, dass eine Katra weitergegeben wird und damit eben auch die Ersterfahrung dieser Vision von vor 200.000 Jahren, dann ergibt es ja Sinn, warum das bis heute, also von Ramda auch referiert wird und so weiter, aber Sochi ergibt halt keinen Sinn. Also mal gucken, was da nächste Woche noch passiert, aber mir sind zu viele Fragen offen, als dass sie alle in einer Episode von, sagen wir mal, maximal 60 Minuten hätten beantwortet werden können.
Ja, es ist halt so, dass es gerne mal Löcher gibt. Also ich finde mich damit ab, vielleicht bin ich da etwas anspruchslos.
Ich finde mich im Grunde damit auch ab, das ist schon okay. Aber das ist endlich mal ein Plothole, das mir aufgefallen ist, sonst fallen die mir nämlich nie auf.
Ja, aber da hast du recht, du hast vollkommen recht, es ist so, ja, gut.
Okay.
Ja, warten wir an der Stelle einfach mal ab. Wenn ihr auch Theorien habt, die ihr noch beisteuern möchtet, dann könnt ihr das tun, entweder auf Twitter @trackgasm oder per E-Mail an info@trackgasm.de. Unter diesen beiden Kanälen nehmen wir übrigens auch Vorschläge für Spezialfolgen entgegen, denn wir werden ja ein bisschen Zeit bis Discovery überbrücken müssen. In der kommenden Woche, wenn wir dann den zweiten Teil des Staffelfinals besprechen, werden wir dann auch einen Gast haben. Dominik Hammes wird nächste Woche zu Gast sein. Man kennt ihn aus der Medienkuh oder von Radio Nukula. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuhören bedanken und natürlich auch einen großen Dank an meine beiden Mitpodcasterinnen. Zuallererst vielen Dank an Frau Dunderklumpen.
Sehr gerne.
Und danke an Ellen Erdinger.
Jo, danke. Es war wie immer ein großes Vergnügen, hier mit euch zusammen diese Folge auseinanderzunehmen.
Euch da draußen auch nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao.